Sei verantwortlich für dein eigenes Leben. Es ist keine Regierung verantwortlich für dein Leben. Es ist niemand anders, keine Eltern, keine Kumpels, kein Chef, niemand.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.
Diese Woche mit Sebastian Werner. Direkt nach der Realschule beginnt Sebastian seine Ausbildung zum Versicherungsfachangestellten bei der Allianz. Schnell wird ihm jedoch klar, dass er dort auf Dauer nicht richtig aufgehoben ist und eine Karriere im Konzern nicht das Richtige für ihn. Im Whirlpool sitzend mit Kollegen von der Allianz entwickelt er 2010 die Idee für einen Energy Drink mit Maracuja. Das Unternehmen Gedive war geboren und Sebastian machte seine ersten Erfahrungen als nebenberuflicher Unternehmer. Doch mit Energy Drinks sollte ihm der unternehmerische Durchbruch nicht gelingen. Erst als er zwei Jungs kennenlernte, die Maultaschen in Brötchen steckten und auf Veranstaltungen als Fingerfood servierten, war er unternehmerisch angekommen. Gemeinsam entwickelten sie mit I Love Maultasch eine größere Vision für das Unternehmen und gingen aufs Ganze. Mit Erfolg. Inzwischen hat nicht nur Sebastian seinen Job bei der Allianz an den Nagel gehängt, sondern ist gemeinsam mit seinem Mitgründer Peter Arbeitgeber für 15 Angestellte. Im Podcast spreche ich mit Sebastian über seinen langen Weg heraus aus dem Angestelltenverhältnis, seine Erfolge und Misserfolge und was er aus ihnen gelernt hat. Besonders fasziniert hat mich die Tatsache, mit welchem Mindset er der für ihn und seinem Unternehmen existenzbedrohenden Corona-Krise begegnet ist und wie er es dadurch geschafft hat, neue Produkte zu entwickeln und Absatzkanäle zu erschließen. Und jetzt viel Spaß mit Sebastian Werner. Hi Sebi, mega, dass du heute im Lebensunternehmer-Podcast bei mir zu Gast bist.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich da bin und schön vor allem, dass ich da sein darf. Juhu, endlich darf ich bei dir zu Gast sein.
Ja, da haben wir tatsächlich schon länger jetzt drauf hingearbeitet, will ich sagen. Ja, aber du bist ein vielbeschäftigter Unternehmer, viel in Funk und Fernsehen unterwegs, ja, und hast die ein oder andere Corona-Krise auch unternehmerisch zu bewältigen. So, und wirst Vater nebenher noch. Also sag mal so, war nicht ganz einfach, jetzt haben wir es endlich geschafft.
Jawohl, zum Glück, schön.
Ja, voll. Und wir kennen uns ja tatsächlich auch schon eine Ecke, also so aus dem Stuttgarter Startup-Ökosystem. Ja, du bist eigentlich ja so, begleitest mich schon fast seit Beginn meiner unternehmerischen Aktivitäten im Startup-Bereich. Ja, ich kann mich erinnern an einen Moment, da standst du bei mir wir haben ja fürs Wirtschaftsministerium haben wir gearbeitet und ein Startup-Pitch-Event organisiert und du standst in der Badehose und in Flipflops auf einer Bühne vor der versammelten Prominenz und hast in burschikoser Manier damals dein Produkt, das war ein Energy-Drink, gepitcht.
Genau. Ist schon lang her, ja.
Ja, so. Das ist echt schon Weilchen her und da warst du ja nur so ein Hobbyunternehmer praktisch oder Hobby ist auch falsch, aber da warst du so ein nebenberuflicher Feierabendunternehmer. Inzwischen bist du ein Vollzeitunternehmer.
Das ist richtig. Naja, das waren die Beginne, war der Beginn meiner, sag mal, irgendwie, ja, ersten Schritte in die Startup-Welt, in die Welt zu merken, hey, da gibt's noch sehr, sehr viel mehr wie das, was ich bisher kannte, und es gibt irgendwie die Möglichkeiten sind auch viel, viel größer wie das, was ich in meiner Bubble bisher kannte, und das war tatsächlich ein großer Schritt für mich. War eigentlich das Thema, ja, dieses bei dem Wettbewerb mitzumachen. Und ein weiterer Schritt, was dich so angeht, war auch immer wenn wir uns gesehen haben, hast du immer nur eines gefragt, nämlich, bist du noch in deinem Hauptjob? Und ich habe gesagt, ja. Und dann hast du den Kopf geschüttelt, hast dich weggedreht und hast gesagt, ja, hör damit auf.
Und das hast du getan, zum Glück. Ja. Weil jetzt ist da unternehmerisch echt eine geile Story bei rausgekommen und die werden wir so ein bisschen nacherzählen. Aber auch ja, für dich gelten keine Sonderregeln hier im Podcast, so leid es mir tut. Auch wir gehen zurück auf Los miteinander und versuchen mal wirklich so ein bisschen zu verstehen, wo kommst du eigentlich überhaupt her? Wie kam es, dass du nicht von vornherein Unternehmer wurdest, sondern erstmal was ganz anderes gelernt hast und Angestellter warst? Nimm uns mal mit, wie bist denn du aufgewachsen? Wo kommst du denn überhaupt her?
Ja, also wie man vielleicht am Dialekt auch schon hört, ist es im schwäbischen Herzen, im Neckartal, ein Ortsteil von Reutlingen, Mittelstadt heißt es. Metzingen, Reutlingen, zwar ein Ortsteil von Reutlingen, aber sehr nah auch in Metzingen dran. Ja, und da bin ich aufgewachsen. Dorf, kleines Dorf, ganz, ganz bodenständig. Ich liebe das auch heute noch, da zum Beispiel immer wieder zurückzukommen. Einfach da, wo man so aufgewachsen ist, spielt da immer noch Fußball. Und ja, also sehr behütet aufgewachsen. Meine Eltern sind, ich sage mal, ja, arm ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber also jetzt nicht vermögend oder so, sondern die haben sich alles aufgebaut und in dieser Zeit in den 80er Jahren bin ich aufgewachsen und wurde da, glaube ich, auch schon sehr stark von Bodenständigkeit, Sparsamkeit, so vielen schwäbischen Tugenden quasi auch sehr stark geprägt. Ja. Mhm. Ja, das und sag mal, jetzt war ich vielleicht nicht der Fleißigste, was so die Schulthemen angingen. Ja, da war, sag mal, das Notenthema war, sag mal, bei mir ein bisschen problematischer wie bei meinem Bruder dann anschließend. Der hat ja schon gemerkt, dass es besser ist, wenn man lernt und man auch weniger Probleme mit den Eltern. Und daher war, sage ich mal, die Entscheidung, wo es dann irgendwie hingeht, jetzt nach der Schule, ja, die, da war auch einfach so ein bisschen, okay, welche Chancen hast du denn überhaupt? Und da war dann eben die Chance auf einen Ausbildungsplatz nach dem Realschulabschluss damals beworben mit Mathe und Deutsch 4 in der 9. Klasse, werde ich nie vergessen. Das ist auch völlig faszinierend, dass sie mich wirklich auch genommen haben. Durfte ich dann trotz dieser überschaubar guten Noten bei einer großen deutschen Versicherung meine Ausbildung starten. Und das war ja 1997, also da war ich noch nicht ganz 17. Und das war super. Ne? Also ich meine, zu der Zeit war das so, wo willst du hin, wo willst du die Top-Ausbildung, Bank, Versicherung, AOK oder sowas, ne? Und alles andere. Mhm. Das waren so die Top-Ausbildungsplätze, so wenn man das geschafft hat. Und das habe ich mit meinen beschissenen Noten auch hinkriegt. Also von dem her war das dann auch alles so gut. Aber die Frage, ob ich das will, war jetzt nicht so wichtig. Na, und das habe ich aber auch selber eingesehen. Also, dass man, wenn man solche Noten hat, dann vielleicht jetzt auch nicht sich alles aussuchen kann auf der Welt.
Okay, verstehe. Das heißt, daran hast du schon viel, viel, viel festgemacht. Dann hast du einfach gesagt, okay, ich bin jetzt halt in der Realschule gewesen, ich habe jetzt den Abschluss und jetzt versuche ich da das Beste draus zu machen. Genau. Und dann war halt, okay, was sind die angesagten Ausbildungsberufe? Da hast du es aber auch nicht irgendwie, ich meine, Mathe 4 spricht jetzt auch nicht für Versicherung eigentlich. Nee. Und
Deutsch 4 auch nicht.
Aber Deutsch 4 auch nicht. Also war das dann einfach zu gucken, okay, ich mache das Beste raus, ich hole da so die beste Karriereoption, ziehe ich sozusagen da, oder hast du dich schon auch nochmal, ich meine, da warst du ein junger Kerl, ne, aber irgendwie so ein bisschen inhaltlich auch mit auseinandergesetzt und überlegt, was kann ich eigentlich, also was will ich eigentlich so, nicht was darf ich, sondern was will ich inhaltlich tun?
Nee, gar nicht. Also es war wirklich so, hey, welche Möglichkeiten hast du? Auch, ganz ehrlich, das darf man ja auch nicht vergessen, zu Zeiten, wo das Thema Arbeitslosigkeit einfach auch nochmal ein viel, viel wichtigeres gesellschaftliches Thema war. Ja, Versicherung, die Versicherung in Deutschland. Das ist ein sicherer Arbeitsplatz und das machst. Punkt. So. Und Ja, ich hatte aufgrund von familiärer Verbundenheit, weil meine Tante dort gearbeitet hat, habe ich da schon mal so ein Schulpraktikum davor schon gemacht gehabt und hatte da schon gewisse Berührungspunkte. Das war okay, das hat gepasst, ne? So, das war zu dem Zeitpunkt völlig richtig. Auch weil, und das ist, sag ich mal, da finde ich auch heute noch keine Weiterentwicklung, was die Schulbildung angeht, weil man sich, glaube ich, viel zu wenig da damit beschäftigt, wo liegen eigentlich die Talente, wie lernt man überhaupt, wo kann es denn hingehen im Leben? Also ich meine, ohne Frage, das ist mit eine der größten Fragen des Lebens. Also wo will ich hin und was will ich mal sein und wer will ich mal sein? Aber in dieser ganzen Schulgeschichte, naja, also ich meine, da wurde das gar nicht so behandelt. Und klar, das wird dann privat so behandelt, zu sagen, ja, was willst du mal werden? So, ja, gut, ja, und dann, ja, was sagst du als junger Kerl? Keine Ahnung. Ja, so, und dann lief das halt so in die Richtung. Und ich glaube, im Nachhinein gesehen war das ja auch alles gut und cool. Da habe ich ja auch super viel gelernt. Ne? Also das war auch die Ausbildung. Ich meine, ich war damals 16, wo ich angefangen habe und in einer Ausbildungsgruppe mit 13 anderen, wir waren 14, da waren ein paar mit Realschule, da waren aber auch sehr viele mit Abitur. Und wenn da so ein Kumpel halt zurückkam aus hier Abi gemacht und dann vielleicht noch Zivi oder und so und dann jetzt Ausbildung gemacht hat, da war der halt irgendwie, was war der denn, 21 oder sowas? Und der hat, und ich wollte jetzt mit so einem 21-Jährigen als 16-Jähriger korrespondieren. Das heißt, der hat sich auf mich nicht runtergelassen, sondern ich musste mich da persönlich entsprechend auch weiterentwickeln.
Ja.
Um mit dem klarzukommen.
Ja, klar. Das heißt, du wurdest da plötzlich in so eine Trainingsgruppe oder in ein Umfeld geschmissen, wo du, sag ich mal, der Schwächere warst, und du hast ja immer in so Gruppendynamiken dann, ne? Das trifft sich irgendwo dann in der Mitte, ja. Das heißt, für dich hat es sich hochentwickelt.
Ich habe die anderen vielleicht runterzogen, das kann natürlich sein.
Nein, also sicher auch nicht, nein, aber das ist ja, irgendwie Trainingslehre, so, ja, ne? Dass man irgendwie den Superstar in eine Trainingsgruppe, dass sich da einfach so Anpassungseffekte ergeben, ja, so, und klar, aber das ist ja schön, weil dann warst du ja dann da wirklich in einem für dich herausfordernden Umfeld, in dem du sagst, okay, auch persönlich gewachsen bist.
Genau.
Ja, und es dann auch gemacht hat. Ist es dann besser geworden? Also du hast gesagt, Schule hat dich nicht so interessiert. War das dann in der Ausbildung besser? Mhm. Hast du da ein bisschen Eigenmotivation entwickelt oder war das da auch nur Pflicht?
Ja, das war schon auch sehr viel Pflicht. Also ich habe mir schon viel diese Sinnhaftigkeit, und ich meine, in so einem Konzern, als junger Ausbildungskerl stellt sich ja schon auch die Frage, also du durchsteigst ja noch gar nicht so richtig, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich innerhalb eines Konzerns? Also auch welche verschiedenen Themen gibt es denn da so, ne? Und für mich war, ich habe die Ausbildung gemacht, ich habe dann Zivi gemacht, habe Zivi für mich im Nachhinein eine der geilsten, das geilste Jahr in meinem Leben, so was ich da so erleben durfte. Ich durfte Zivi beim Rettungsdienst machen, habe auch da mich weitergebildet, indem ich hier Rettungssanitäter-Ausbildung machen musste. Also das heißt, wenn jemand was Schweres passiert und ich bin in der Nähe, dann habe ich da durchaus noch Kenntnisse, die, sag mal, fürs Opfer dann von Vorteil sind. Und da erlebst du natürlich einfach Geschichten. Ne? Du merkst auch, wie unwichtig dann vielleicht manche andere Dinge sind, wenn die eigentliche Wichtigkeit um Leben und Tod geht. Ne? So. Ja. Und ich bin damals dann von der Allianz, oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, Entschuldigung, hätte ich den sagen dürfen? Ich weiß es gar nicht.
Wir sind ja nicht die Öffentlich-Rechtlichen, also, du darfst jegliche
Namen. Nein, ist sagen. Auch gut. Also, ja, ich war, ich bin dann von der Allianz damals gegangen und habe gesagt, also, das war's jetzt, ich komme nicht mehr. Und ich werde mich danach umorientieren. Und dann während dem Jahr Zivi, da hat man dann schon so, ja, dann macht man so Überlegungen, okay, was macht denn Sinn? Und dann ist man ja auch ein bisschen bodenständig, so jetzt hätte ich Abi nachmachen können und dann auch irgendwie studieren, aber das wäre dann auch, sagen wir, so ein zeitlicher Verlust, und was hätte man denn eigentlich so machen können? Naja, und dann nach Abwägung von allen Pro und Kontras habe ich dann beschlossen, okay, ich gehe wieder zurück zur Allianz, aber dann geht es auf jeden Fall einen Schritt voran. Das heißt, ich werde schauen, dass ich das Abendstudium VWA Betriebswirt machen kann und ja, und guck einfach, dass ich da weiterkomme. Und da hat man dann so ein bisschen Berufserfahrung eigentlich braucht, um sich anzumelden. Da haben wir uns dann so ein bisschen rein gemogelt. Mhm. Das war vielleicht nicht ganz so. Da hat man vielleicht noch nicht genau die Anzahl an Jahre, die man hätten braucht, um das machen zu können. Aber wir haben das dann gemacht. Also waren noch zwei andere Kollegen, die sich auch für den Weg entschieden haben, was auch richtig war. Auch das haben wir nicht mit dem, ja, vielleicht mit dem der fleißigsten Einstellung gemacht, sondern eher mit sehr viel Taktik. Also ich bin, also es war ja dann dreimal in der Woche abends eine Vorlesung, 17 bis, keine Ahnung, 21 Uhr oder sowas und bei Vollzeit arbeiten. Und da haben wir uns dann schon genau ausgesucht, welche Vorlesung brauchst du dann jetzt auch für welche Klausuren und so weiter und so fort. Und ja, wir haben uns da, also ich auf jeden Fall für meinen Teil safe durchgemogelt. Ja, und ich fand das dann ganz beeindruckend. Bei der Zeugnisübergabe hieß es dann, ja, okay, 500, keine Ahnung was, Menschen haben das Ding angefangen, 218 haben abgeschlossen, und da war ich einfach dabei. So, Punkt. Und dann hatte ich einfach diesen Schein, hier Betriebswirt VWA, Note, hat sich eigentlich nie wieder irgendwo jemand dafür interessiert. Mein Ziel war 4,0, ich hatte 3,8, also ich habe in dem Sinn für mich, finde ich, überperformt. So, also, ja, also, so, und ja, und dann hatte ich intern, sag mal, die Chance bei der Allianz, dann von der Sachbearbeiterposition, das heißt dann da so Referententätigkeit, so eine Stufe weiterzukommen, das ist dann eher so ein bisschen projektmäßig angehaucht. Und da habe ich dann so auch mal die ersten Berührungspunkte gehabt, wo ich gesagt habe, wo könnte es denn eigentlich hingehen? Vertrieb, Marketing, solche Themen interessieren mich. Und zeitgleich innerhalb dieser Veränderungsgeschichte war ich mit zwei anderen Allianz-Kollegen auf einem Seminar und da ging es um das Thema, naja, Servicewüste Deutschland.
Und wie alt warst du da? Gib uns mal eine Referenz.
Vielleicht 22 oder so. Ja, so 22, 23. Und da waren wir in einem Seminar und das lag mal abends, ja, Klassiker, Konzernseminare, dann im Whirlpool und haben da rumphilosophiert und haben uns auch damit beschäftigt, dass tatsächlich Servicewüste Deutschland, ja, das passt ja schon und stimmt und tralala und so weiter und so fort. Und da kam man im Whirlpool auf das Thema, ja, dass man doch eigentlich einen Maracuja Energy Drink machen könnte. Und jetzt müssen wir da vielleicht nochmal, also, na, das
müssen wir, ist ja völlig
natürlich, logisch, also,
das versteht ja jeder sofort. Ja, okay. Also ich bin auf so einem Seminar und gehe zum Servicewüste, der lege Whirlpool,
okay,
da komme ich natürlich drauf.
Dass ja, okay, es macht keinen Sinn. Klar. Okay, vielleicht nochmal das. Wir wussten schon, dass das Ding Dive heißt. Also weil Whirlpool und Wellen und Wasserfaszination und dann mussten wir noch überlegen, was ist das für ein Produkt und dann war es ein Maracuja Energy Drink, weil wir waren ja hier im Wellnessbereich und deswegen braucht man Power und keine Ahnung. Okay, also wir haben uns das schön geredet, dass das auf jeden Fall völlig sinnig ist.
Ja, und ihr hattet ein Bier, bevor ihr in den
Whirlpool gestiegen. Nein, tatsächlich, es war kein Alkohol im Spiel. Was ich im Nachhinein eigentlich auch ein bisschen bemängelt. Aber es ist, da war kein Alkohol im Spiel, sondern das hat sich so, ja, in der Gruppendynamik so entstanden. Ja. Und man muss vielleicht zu dem Zeitpunkt noch sagen, es gab zu dem Zeitpunkt nur Red Bull. Mhm. Es gab Red Bull Kopien und es gab Bionade, diese Erfolgsstory Getränk. Ja. So. Und von dieser Kombination inspiriert haben wir gesagt, naja, also das ist doch ein Plan. So, und jetzt kommen wir eigentlich in dieses ganze Startup-Thema rein, weil das war, ohne zu wissen, wie du das ganze Ding angehen sollst, war das mega kompliziert. Na, also mir.
Wieso seid ihr da, lass mich schon mal verstehen, also wieso seid ihr da überhaupt drauf gekommen? Ich meine, ihr habt ja gerade sozusagen, da ihr wart ja wahrscheinlich wieder die drei Spezies, die auch dieses VWA-Studium gemacht haben.
Das waren zwei andere.
Okay. So, aber du hast ja gerade im Endeffekt erzählt, du sagst, okay, Allianz Karriere, dich verändert, Projektmanagement, Referententätigkeit. Wie kommst du da auf die Idee, in einem Whirlpool zu liegen und nicht über junger Mann, über Mädels oder dergleichen nachzudenken, sondern mit ein, zwei Jungs über Geschäftsideen? Also was war da der Trigger?
Das kann ich dir so jetzt vielleicht auch gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, also es war schon auch gepaart von der scheinbaren Konstellation, wie es eine Bionade hat. Hey, mach einfach mal ein geiles Produkt und dann reißen sie es dir aus den Händen. Das war sicherlich auch ein Thema, das uns lange ein Stück weit angetrieben hat, zu sagen, hey, du brauchst einfach bloß ein geiles Produkt und wenn du das hast, hey, dann bist du durch. Ne? Also das ist Thema durch.
Okay.
So, und
aber das heißt, weil das ist schon, glaube ich, wichtig zu verstehen, zumindest für mich, ich hoffe auch für alle anderen, dass du schon irgendwie getrieben warst weg von der Allianz in irgendeiner Form. Also sonst machst du dir ja nicht diese Gedanken, was könnte ich ein Produkt entwickeln, was könnte ich tun, wie könnte ich. Oder war das mehr wirklich so eine Träumerei? So, ich meine, keine Ahnung, jeder hätte gern irgendwie eine Million auf dem Konto und da träumen halt irgendwie drei Teenager oder ja, nicht mehr Teenager, aber junge Männer träumen irgendwie hier so den Reichtumstraum.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das von allem ein bisschen war. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätte ich das jetzt noch nicht greifen können. Was mich jetzt ich habe ja dann über viele Jahre dann beides gemacht, also habe dann teilweise sogar dann drei Unternehmen gehabt, plus die Festanstellung. Und was sich bei mir dann irgendwann rauskristallisiert hat, in Richtung Unternehmertum war, dass ich innerhalb einem Konzern mir mit meiner Art, mit meiner Orientierung, wie ich Projekte angehe, nämlich zielorientiert und nicht befindlichkeitsorientiert, was du einfach in einem Konzern einfach hast, das ist einfach nur mal so, da hatte ich immer Konflikte. Na, also du hast ja in dem Konzern auch, ich meine, wie viele machen da Karriere, die einfach nur in der Lage sind, ein bisschen Blabla zu sagen und einen Anzug anzuziehen und ein bisschen wichtig in der Kantine rumzulaufen. Na, so. Und ich war schon damals immer derjenige, der auch gesagt hat, nee, ich will über andere Dinge, aber dann kommst du nicht voran. Also das ist so ich weiß.
Du hast schon gemerkt, du passt da nicht rein. Also du bist anders wie die da, ne? Also hast gemerkt, die da hochgehen, eine Karriere machen, du bist da irgendwie so ein anderer Typ. Und das, was man da für deiner Meinung nach damals tun hätte müssen, da hast du irgendwie gemerkt, da gibt es irgendwie einen Widerstand, da willst du dich nicht
anpassen. Genau. Und dann war noch eine Konstellation, die war auch ganz interessant. Also einer von denen, wir waren drei, die Idee hatten. Also jetzt ausbildungstechnisch war auch eher im ganz unteren Leistungsbereich angesehen, also notentechnisch, also eher schlecht. Dann einer dabei, der war einer von unseren Guten im Jahrgang und dann war einer, der war ein Jahr oder zwei unter uns, das war der beste Azubi, den die Allianz jemals hatte. So, und für mich jetzt als, sag mal, vermeintlich kleiner und sowas, war das eigentlich, war es eher so, boah geil, ich darf vielleicht in dem Projekt mitmachen und von den vermeintlich tollen Typen, ne, die nehmen mich da so wieder mit auf die Reise. Und sag mal, in dem Gesamtprozess hat sich dann zum einen ist dann am Ende des Tages in der konkreten Umsetzung dann von dem Getränk hat dann der Tobi, der Beste damals, der hat es gar nicht erst angepackt und wir waren dann zu zweit und dann hat sich irgendwann rauskristallisiert, dass ich aber eigentlich irgendwie dann doch derjenige bin, der auch irgendwie dieser Träumer ist. Also das war sicherlich ein bisschen diese Inspiration zu sagen, das läuft dann von allein. Und dann aber gemerkt hat, es läuft nicht von allein. Und dann war ich aber bereit zu arbeiten und fleißig zu sein und zu sagen, naja gut, okay, wenn's nicht von allein läuft, dann muss ich was tun. Und dann muss ich fleißig sein.
Okay, das heißt, ihr hattet diese Whirlpool-Idee, ja. Maracuja-Trink, ihr hattet den Namen auch schon, ja, weil ihr Get Dive, ihr musstet tauchen, ja, um an den Trink zu kommen oder was auch immer, ihr wart zu viert. Exakt. Und dann habt ihr wirklich dieses Ding angefangen, in die Realität umzusetzen. Und da haben auf dem Weg schon mal zwei, habt ihr direkt verloren, bevor es überhaupt losging.
Wir waren zu dritt, einen haben wir verloren, genau.
So, einen habt ihr verloren. Genau,
und dann haben wir zu zweit dann gegründet.
Zu zweit gegründet, tatsächlich. Also noch nie irgendwas unternehmerisch gemacht und auch noch nie irgendwie im Food-Bereich, Getränkebereich irgendwas gemacht.
Gar keine Ahnung.
Und wie du gesagt hast, das war ja nicht, also ich meine, heutzutage, das ist ja eine totale Revolution im Food-Bereich. Ja. Ne? Also es gibt ja zigtausend Food-Startups, zigtausend Trinks in alle, also du kannst ja gar nicht mehr, gar keinen Überblick, jeder gefühlt hat ja irgendwie seinen eigenen Trink. Das war ja damals, gab es das nicht, da gab es keine von irgendwie dahergelaufenen Allianz-Projekt-Mitarbeitern oder sonst wem, irgendwie Leute, das sind Privatleute nicht auf die Idee gekommen, irgendwelche Drinks zu machen.
Ja, auch allgemein, das ganze Startup-Thema tatsächlich, sorry, will ich jetzt nicht auf den Scheffel heben, aber ich habe, also du bist für mich so Mr. Startup Baden-Württemberg, ne? Und ich habe, also mein Gefühl sagt, vor dir und auch deinen Mitwirkenden Kathleen und Harald oder sowas, gab es keine Startups in Baden-Württemberg. Das ist so mein Feeling. Natürlich auch immer, auch nicht so in meiner eigenen Sichtbarkeit, ne? Aber das habe ich ja dann auch zu spüren bekommen, dann im Kreis Reutlingen zu sagen, oh, das ist hier mit einer coolen Story, Whirlpool, und da haben wir das Getränk und zack, und wir sind die, das war ja dann irgendwann mal das Thema, die Reutlinger Antwort auf Red Bull, und das fanden dann die Reutlinger auch ganz cool so, und das, da ist ja so das ein oder andere dann entstanden, und das hat ja dann auch dazu bewirkt, wir sind dann den Wirtschaftsförderer, der mich und glaub dich ja im Endeffekt genauso lang mittlerweile begleitet, den Markus Flammer, die Dankbarkeit kann man ja gar nicht in anderen Dingen, also das ist ja gar nicht greifbar, was ich jetzt persönlich ihm auch alles zu verdanken habe, der mir dann einfach gesagt hat, hey, pass auf, da ist so ein Wettbewerb, da gehst du hin. Ja. Und das war nicht so, hey, du könntest vielleicht da hingehen, das wäre doch eigentlich ganz cool, sondern nein, du gehst da hin. Und dann bin ich dahin. Und dann war ich da bei dem Vorbereitungsding und da sind wir dann das erste Mal aufeinander gestoßen.
Ja. Ja. Und ich meine, das Business hast du nicht mehr. Du hast jetzt ein anderes und da legen wir nachher legen wir den Fokus heute drauf, weil da gibt es auch super spannende Stories, vor allem auch sehr aktuelle Stories. Aber bloß um das dann letztendlich zu verstehen. Du hast dann wirklich, das war dann nicht irgendwie eine Träumerei, ihr habt dann wirklich jemanden gefunden, der euch diesen Trinkmix produziert, abfüllt. Du hast über mehrere Jahre hast du auch mit einem sehr schönen, also so aus der Regionalität kommend, ja, mit einem lokalen Pathos sozusagen verbunden, bist da raus und hast dieses Getränk verkauft und an Bars gebracht und ausgeliefert und warst auf Events präsent. Gib uns doch mal ganz, ganz kurz nur so ein Verständnis, wie sich das finanziell oder wie weit du es finanziell gebracht hast, so ein paar Kennzahlen, einfach, dass man so ein bisschen einschätzen kann, was hast du auch Geld riskiert oder eingesetzt, ne? Wie hoch war da das Risiko, was hast du damit verdient? Einfach nur ganz kurzer Überblick.
Also ein dickes Minus. Also es war so, wir haben damals eine UG gegründet. Mein Partner, mit dem ich dann das gegründet habe, der war nicht so risikobereit. Na? Also so, ich wäre da wahrscheinlich viel höher ins Risiko gegangen, weil ich daran geglaubt habe, weil ich auch eigentlich für mich relativ schnell identifiziert habe, dass ich sage, eigentlich muss mein Ziel, weil sonst muss ich es nicht machen, das Ziel sein, dass ich da davon leben kann. So, deswegen mache ich das, deswegen gebe ich mir den Stress. Das war ja, ne, verglichen mit dem, was dann irgendwann kam, war so alles Kindergarten, aber das weiß man ja nicht, ne? So. Und das ging dann einige Jahre. Wir haben irgendwie gerade so überlebt, ne? Also, aber mussten auch mal vielleicht da ein bisschen nachschießen. Ich habe dann für mich irgendwann beschlossen, dass das mit ihm dann auch nicht mehr passt. Er hatte auch nicht mehr so die Motivation. Er war auch nie der Treiber, sondern ich war immer der Treiber. Er war verliebt in die Situation zu sagen, hey, wir haben da was und das läuft entweder von allein oder es läuft halt nicht. Und ich war bereit, Gas zu geben. So.
Für ihn war es ein Side-Projekt. Ja. Und für dich war es eigentlich so der Weg raus aus der Allianz, rein ins Unternehmerturm.
Genau.
Du wolltest da
genau aufgeben. Ich glaube auch für ihn im Nachhinein sicherlich auch eine Erkenntnis zu sagen, nee, ich will das gar nicht. Na, sondern ich bin eigentlich total happy da damit, in einem Konzern, in der Struktur darin mich zu bewegen. Und ich finde, da gibt es ja auch nicht das Gute oder Schlechte, sondern das muss jeder für sich selber einfach nur entscheiden, worauf er Bock hat. Ne? Und ich glaube, das ist die wichtigste Erkenntnis bei dem Ganzen. Ja, und dann haben wir das gemacht. Dann habe ich ihn irgendwann dann auch, das lief dann für ihn ganz gut. Ich habe seine Anteile im Endeffekt dann rausgekauft. Das heißt, er lief unterm Strich mit einem vielleicht kleinen Minus raus und ich halt am Ende des Tages mit einem deutlich größeren Minus. Was aber, wenn ich das, also es ist ja immer ein Weg, den man da geht. Also da, wo ich jetzt heute bin, das hätte ich ohne das Getränk nie erreicht. Das wäre nie passiert. Und von dem her bin ich da überhaupt nicht traurig, sondern bin da immer noch super happy darüber, was da sich alles bewegt hat. Ne? So, und von dem her, war auf jeden Fall safe ein Minus, aber okay. Ja, war ja auch nicht schlimm, weil ich war ja immer noch bei der Allianz. Hatte da mittlerweile auch so innerhalb des Konzerns, also es hätte durchaus ja auch super sein können, einen tollen Job, was jetzt meine Persönlichkeit angeht. Ich durfte Allianz Arena betreuen. Fußball ist auch ein bisschen mein Thema, macht mir auch Spaß. Ich durfte da Logenbetreuung machen, also Tickets da verwalten und somit auch hin und wieder da mal vielleicht ein Champions League-Spiel sehen, was ja auch nicht so schlecht ist. Und war für große Events und Messen zuständig. Und was auch ein Stück weit zu mir und zu dem, also ja, weit weg von Versicherungen, sondern viel mehr in dem Bereich eigentlich viel näher, wo ich jetzt auch dann am Ende des Tages bin.
Wahnsinn.
Aber dann trotzdem nicht passend, weil befindlichkeitsorientiert.
Ja.
Und das war dann irgendwann nicht mehr das Thema, ne? Für mich. So.
Ja, Wahnsinn. Cool. Das heißt, du hast da im Endeffekt, das ist ja ganz spannend. Ich glaube, da will ich nochmal so ein bisschen näher rein, weil das, glaube ich, was ganz arg vielen Menschen helfen kann, beziehungsweise einen Weg aufzeigen kann, Optionen eröffnen kann, wenn man das so macht. Also was du ja gemacht hast, ist, du bist nebenberuflich, was du ja schon mal gemacht hast, mit deinem nebenberuflichen Abendstudium, hast du dir im Endeffekt eine andere, wenn man so will, Ausbildung ausgesucht. Völlig freiwillig. Und am Strich hat sie dich auch was gekostet. Mhm. Ne? Also, was hat sie dich gekostet?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe das nie aufgearbeitet. War auch irgendwann egal. Also,
so, aber genau, ja, weil letztendlich ist es nicht
so Ausbildung. Vielleicht 10.000 oder so in der Summe. Ne? Ja, so keine Ahnung.
Aber wenn du das als Ausbildung, also wenn du das als Lehrgeld, in Anführungszeichen, wörtlich siehst, als Ausbildungsgeld. Ich meine, ich habe auch ein MBA gemacht, ja, für meine Karriere nie gebraucht, definitiv was gelernt. Aber ich habe für diesen MBA 25.000 Euro bezahlt. So, und du hast jetzt für 10.000 Euro eine unternehmerische Ausbildung gemacht. Und genau das ist so der spannende Punkt, wo ich so ein bisschen auch verstehen will jetzt bei dir, ja, was hat sich da für dich verändert? Du bist, also was ja passiert ist, du hast dich in Situationen begeben, die du vorher nicht gekannt hast, wo es keine Einleitung gab, wo es kein Skript dazu gab, kein Lehrer, der dich bewertet hat, ja? Keiner gesagt hat, ob das gut oder schlecht ist, ja? Sondern du hast direktes Feedback für deine Aktionen bekommen, für deine Handlungen, für deine Aktivitäten. Was war, wenn du da mal so ein bisschen zurückgehst, was waren denn das so für Stärken, für Skills, die du in dir entdeckt hast und was sind so diese, ja, wie hast du dich da weiterentwickelt, in welchen Bereichen?
Also das größte Learning, das ich so für mich, was ich auch jetzt weiß, was ich entwickelt habe, ist, dass ich ein Teamplayer bin. Also dadurch, dass das Team nicht so mit dem Kollegen nicht ganz so eng und gut funktioniert hat, was dann auch dann dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann einfach meine Aktion allein gemacht habe oder dann vor allem auch ja, er dann irgendwann raus ist. Ich habe gemerkt, ich brauche diesen Sparingspartner. Und das ist jetzt auch, ich allein bin nie so gut, wie ich zusammen mit jetzt zum Beispiel meinem Geschäftspartner Peter bin. Auf gar keinen Fall. Also Projekt Isle of Moldasch wäre nie im Leben da, wo es jetzt ist, wenn es ich allein gemacht hätte. Safe. Mhm. Gar nicht möglich. Aber ich bin in der Lage, innerhalb von dem Team, ich brauche einen Sparingspartner. Ich brauche halt das Feedback. Ne? Also, und das ist eins der größten Learnings, das ich eigentlich in der Zeit gelernt habe. Und das ist eigentlich dieses klassische Startup-Thema. Ey, was kann mir passieren? Was ist das größte Risiko? Mach's einfach. Probier's. Schau, ob's funktioniert. Wenn's funktioniert, geil, mach's weiter. Mhm. Wenn's nicht funktioniert, lass es. Such was anderes. Und das ist eigentlich auch immer noch das, was mich immer noch jetzt auch immer wieder antreibt. Ich habe immer noch das Gefühl, ich hoffe, dass es zum Beispiel meine Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter auch so sehen, dass ich für alles eigentlich immer wieder offen bin, ne? Zu sagen so, hey, ja, cool, hört sich gut an, komm, lass uns probieren. Mhm. Na, so. Mhm. Und ich glaube, dass das jetzt aus der Zeit raus mich da mit Sicherheit sehr, 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 sehr geprägt hat. Und dann gibt's natürlich solche einzelnen Features, wo ich dann aussichtlich was zurückbekommen habe und ich ja gemerkt habe, oh, das das ist okay, das macht mir auch Spaß. Und kommt es wieder zu dir, ne? Ich sag mal, ich weiß nicht, ob wir da jetzt tatsächlich im Detail drauf eingehen, aber mein Pitch auf dem Startup BW Finale, jetzt ohne es zu wissen, aber jeder, der dort zu Gast war, der wird sich an meinen Pitch erinnern. Im Zweifel weiß er nicht mehr, wer gewonnen hat, aber an meinen Pitch wird er sich damals noch erinnern. Na, so. Und das Feedback kriege ich ja auch im Endeffekt heute noch. Na, und das ist kein negatives Feedback.
Ja. Ja, genau, das meine ich. Das sind Dinge, die du gelernt hast, weil du dich in Situationen begeben hast. Ja, also nicht, weil du hast müssen, sondern weil du wolltest. Ja, wie ist es, wenn ich auf einer Bühne stehe und vor knapp 100 Leuten irgendwie hier in 3 Minuten unter Zeitdruck mich präsentiere, meine Geschäftsidee präsentiere, mich völlig nackig mache sozusagen, ja, die Hosen runterlass. Wie ich Dinge angehe, wie ich Probleme löse, von denen ich vorher noch nicht mal wusste, dass es sie gibt, ja, wie ich mich immer wieder auch selber motiviere. Ich meine, wie viele Stunden hast du Zeit da reingesteckt, neben deinem normalen Job, ohne dafür 1 Euro erstmal rauszukriegen? Ja, so, also eine intrinsische Motivation irgendwie vielleicht auch kennengelernt für dich.
Ja, ohne Frage, ja. Ne? Also ganz klar, ja. Ne? Also tatsächlich, jetzt auch wenn man das Studium sieht, ne? Also ich glaube, wenn ich heute das Abendstudium machen würde, dann würde ich das notentechnisch viel, viel besser hinkriegen, weil ich ja jetzt auch diese Dinge verstehe. Ne? Also ganz ehrlich, ich habe das während dem Studium halt nicht verstanden, wenn die da von irgendwelchen, egal was, gesprochen haben. Da gab es dann 2, 3 Sachen, wo ich gesagt habe, oh ja, okay, das blicke ich jetzt, aber der Rest, das war alles abstrakt. So, und wenn du dann plötzlich in diesen Themen drin bist, dann ist das greifbar. Na, dann ist das logisch und dann denkst du, oh ja, klar, oh ja, wie oft ist es mir jetzt seitdem ergangen, dass ich dachte, ach Gott, ich glaube, sowas hatten wir im Studium auch mal. Na, so, ja. Und von dem her, es ist natürlich schon ein großer Weg der Selbsterkenntnis. Wenn man, ich glaube, und das gehört auch ein bisschen dazu, oder es gehört sehr stark dazu, wenn man bereit ist, mit sich selber ehrlich zu sein. Ich habe schon auch sehr oft das Gefühl, dass, ob das jetzt die Menschen im Allgemeinen sind oder ob das eine Generation ist oder egal was, dass man sehr schnell auch bereit ist, sich selber so ein bisschen zu belügen. Also nur mit sich selber nicht ganz immer so ehrlich ins Gericht geht. Na, und vielleicht auch sagt, naja, ganz ehrlich, das hätte ich jetzt vielleicht besser machen können oder so. Na, so nur für sich selber, gar nicht nach außen hin. Ich glaube, wenn man das aber bereit ist zu sagen und sich vielleicht auch nicht so wichtig zu nehmen, nicht zu ernst zu nehmen. Und das habe ich wiederum bei der Allianz gelernt, die Befindlichkeiten auszuschalten. Weil es am Ende des Tages entscheidet einfach, ja, vielleicht der Kunde oder sonst was, ob das der richtige Weg ist und nicht meine Befindlichkeit, weil ich jetzt Sebastian Werner diese geile Idee hatte. Das ist völlig irrelevant. Das ist völlig egal. Es ist auch völlig egal, ob ich jetzt mein Gesicht im Fernsehen habe oder ob das jemand anders schaut oder sonst was. Das Ergebnis ist für mich relevant. Es ist für mich 0,0 interessant, ob ich jetzt im Fernsehen bin. Das ist für meine Frau, findet das toll, meine Eltern finden, alle finden das toll, das ist schön. Ja. Mir ist das völlig egal. Mich interessiert da nur das Ergebnis, was wir daraus machen, weil ich kann mir für das, dass ich jetzt irgendwie mal im SWR 2-3 Mal einen Auftritt hatte, kann ich mir gar nichts kaufen, sondern am Ende zählt nur der Unternehmenserfolg. Und diese Befindlichkeit, die habe ich einfach komplett null. Ist mir völlig egal. Und das nimmt mir auch jegliche Angst. Also das nimmt mir zum Beispiel jegliche Angst vor Bühnen. Mir ist das, also sage ich jetzt so relativ einfach, weil ich jetzt nicht auf einer Riesenbühne stehe, aber ich glaube, dass ich mir schon auch ein bisschen in die Hose machen würde, wenn ich jetzt vor 1000 Leute spreche oder sowas. Aber unterm Strich ist mir es egal. Mir ist auch egal, wie viele Leute die SWR-Sendung sehen oder ob das Galileo ist oder egal was, sondern mir ist das Ergebnis, was das dann bewirkt, das ist für mich das Relevante. Und diese Befindlichkeit, die habe ich, weiß nicht, ich glaube, ich habe sie mit Sicherheit früher auch gehabt. Ich fand es natürlich hier mit Get Dive toll, meinen Zeitungsbericht zu haben und oh ja, da war Mama auch stolz und das war alles super toll. Aber am Ende habe ich dann gemerkt, ja, das ist ja super, wenn dich auch ganz viele Leute in Reutlingen kennen. Ja, und was hilft dir das jetzt? Das hilft dir gar nichts. Du bist immer noch bei der Allianz, dein Unternehmen ist immer noch im Minus, so, und der Wege drängt jetzt auch mehr Get Dive. Also, scheiß drauf, ob sie dich kennen oder nicht kennen. Und diese Befindlichkeit, ich glaube, das war schon auf dem Weg ein Prozess, wo ich mal gedacht, das ist auch nicht wichtig für mich.
Ja, mega. Also eine klasse Ausbildung genommen und was finde ich so schön, wie du sagst, da sagst du, hey, das Ding hat nicht funktioniert, ich habe da tausende Stunden reingesteckt, ich hab hinterher noch miese gemacht, aber das war es komplett wert, weil ich mich so weiterentwickelt habe, weil es mich zum Nächsten gebracht hat und ich heute nicht da sitzen würde, wo ich jetzt sitze.
Genau.
Was ja total schön ist, weil das auch wieder ein ganz anderes Bild im Endeffekt auf Erfolgsdruck und Fehler und eine Fehlerkultur irgendwie auch wirft. Ne? Also es ist ja viel schwieriger, sich zu entscheiden, was zu starten, auch nebenberuflich oder sonst wie, ja, wenn ich mir selber direkt den Druck mache, dass das sofort erfolgreich sein wird.
Ja, ich meine, das ist natürlich immer auch die, also ich glaube auch, das ist nicht zu, man kann es nicht allgemein sagen, ne? Weil am Ende muss ja auch jeder, also hat jeder seine eigene Situation, die er auch betrachten muss. Na, so natürlich, also ganz ehrlich, das ist ein Stück weit ja Luxus, wenn ich innerhalb von einer Allianz einem ganz okay Gehalt, ne, da mich da austoben kann und das mein Arbeitgeber auch zulässt und das funktioniert und ich das eigentlich da sukzessive so aufbauen kann, wo ich dann irgendwann den Schritt wage zu sagen, so und jetzt ist es soweit. Na, so. Ja. Das ist ja Luxus. Na, so, ich glaube, die Situation verändert sich dann schon so ein bisschen, wenn du sagst, oh ja, jetzt, ich mache jetzt das Startup, aber eigentlich sollte ich jetzt schon meinen Lebensunterhalt daraus verdienen. Und da stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt machst du das? Ja, bin ich noch Student, habe auch den Lebensstandard, der einfach deutlich geringer ist, wie wenn ich jetzt einfach schon mal am großen Geld. Also deswegen ist das schwierig, glaube ich, pauschal so zu sagen, sondern das muss jeder für sich selber. Und ich glaube auch, dass es nie zu spät ist, für sich selber rauszufinden, was mein Weg ist. Ja, ich glaube, dass das, ja, ich würde mir auch wünschen, dass ich da schon viel früher hier den Weg, das ist, ich war überall irgendwie eher immer ein bisschen Spätstarter. Und das ist halt so, mein Gott.
Mhm. Ja. Ja, so, und das ist genau der Punkt, das ist mit Get Dive. Irgendwann mal hast du dann gesagt, okay, ist es nicht, hast dann Haken dran gemacht, das ist noch nicht der Moment oder das Unternehmen, das mir jetzt praktisch den Weg raus zeigt aus der Anstellung. Da kam die Maultäschle ins Spiel, wie der Schwabe sagt.
Ja, das war, also es war zeitgleich noch, ne? Also ich habe im Endeffekt Get Dive beendet, da war Moldas schon Vollgas am Laufen. Also ich habe zeitweise im Endeffekt beide Unternehmen gehabt. Das war folgende Konstellation. Wir hatten mit GetDive über meinen damaligen Chef hier in Winnenden, hat er ein Feuerwehrfest oder sowas organisiert, und wir haben gegründet, und hat er gesagt, komm, da könnt ihr, kriegt ihr kleinen Stand, da könnt ihr das an Start bringen. Ne? Und da ist dann auch der erste Getränkehändler gekommen, der gesagt hat, ja, das ist ja super, da nehme ich gleich und so. Das war eigentlich irgendwie sofort ein Erfolgsding, so ein bisschen regional hier in Winnenden. Weit weg von Reutling. Ne? Und da hat man dann auch so, da gleich die erste Kneipe und da ein bisschen was und da ein bisschen was. So, das war mal der Rahmen. Ne? Und ich war dann eben in Reutlingen, Metzingen immer so ein bisschen aktiv, und da kannte ich einen, der hat mir angerufen und hat gesagt, hey Junge, ich habe einen Stand, weil ich Jubiläum habe auf dem Weihnachtsmarkt in Metzingen, und ich habe da so eine Essenstruppe engagiert. Die kommen jetzt da extra daher. Du musst hier vorbeikommen, die haben genauso einen Schuss wie du. Und ich sag, ja, alles klar, das ist ja grundsätzlich mal eine gute Basis. Ich wollte eben mit dem Kumpel dahin. Da sind wir also dahin, haben Glühwein getrunken, und da haben die mir das so erzählt, was sie da machen. Also sie packen eine Moldasche in Laugewegenei, und naja, da war dann eben dieser Big M, und da war dieser Peter. Und da haben die gesagt, ja, was machst denn du? Und da hab ich das so erzählt. Und dann sagt der Peter, oh, das irgendwie sagt mir das was, irgendwas sagt mir das was. Und dann habe ich ein Bild zeigt, und dann sagt der Peter, ha, das Getränk gibt's bei meiner Mama im Bistro in Winnenden. So, das war die also eine von diesen so. Und dann haben wir gesagt, ja Mensch, wir mögen uns, das passt, wir könnten uns doch gegenseitig befeuern. Na, also ich habe die Jungs dann hier ein bisschen in Reutlingen so ein bisschen in das ein oder andere Event eingeführt, wo ich schon am Start war, und die haben mich mitgenommen auf Events, wo wir hier in der Gegend Winnenden. Und dann war...
Und man muss dazu sagen, das heißt also Moldtaschen im Brötle, das gab es ja nicht im Supermarkt, sondern das haben die in einem Streetfood oder in einer Streetfood oder Festival Veranstaltungs-, Caterings-mäßig.
Genau, also das war tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt die Anfänge von Isle of Moldash. Ja. Die sind auf die Idee gekommen zu sagen, hier, das Essen, da gab es noch kein Streetfood in dem Sinne. Dieses ganze Streetfood-Thema, das, ich meine, wir reden hier von 2010, ne? 2011, so. ja. Da war noch weit weg von irgendwelchen Streetfood-Geschichten. Und da haben die dann, die haben einfach beschlossen, hey, es gibt essenstechnisch, entwickelt sich nichts weiter, es gibt auf jedem Fest immer das Gleiche, es gibt nichts Schwäbisches in der Hand, also Moldasch in der Laugewegenei, das Thema, mit dem wir dann ja auch ein Stück weit dann bekannt worden sind. So, und dann haben wir da einen gemeinschaftlichen Stand gehabt, oder zwei Stände nebeneinander, und die haben Maultaschen verkauft, und ich habe Energy Drinks verkauft, dann auch schön mit Alkohol gemixte Geschichten, und das war alles super toll. Nur war das so, es kamen 10 Leute, ich habe 10 Leute angesprochen, sage, hey, wollen wir mal probieren, Maracuja Energy Drink, ba, 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 und 9,9 haben gesagt, ah, nee, Energy Drink, ah, nee, ist nix. Naja, okay. Die haben 10 Leute angesprochen und gesagt, hey, Maultaschen im Laugewege. Und von denen 10 Leute haben 11 gekauft. So, und das war so über ein ganzes Wochenende. Ich dachte, Alter, guck mal, ey, ich krieg nur eine auf die Fresse, und die bei denen funktioniert, und das ist alles so positiv bei denen, und bei mir das Energy Drink Thema ist so negativ. Und das hat mich da dann gedacht, Und dann war ich ja viel unterwegs, und dann habe ich immer wieder gesagt, hey Jungs, wenn ihr jemanden braucht, ich bin am Start. Ich mach mit, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, diese positiven Vibes zu bekommen, ne, im Verkauf. Wir waren da nur weit weg davon zu sagen, wir machen da gemeinsam was. Und ja, und dann haben wir uns gegenseitig immer wieder heute würde man sagen Mentoring-Programm, ne? Man hat sich zusammengesetzt, man hat sich getroffen, man hat besprochen, wie und wo und wer und was. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, hey Jungs, wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist euer Ziel? War da noch nicht so ganz klar, okay, wie meinst du das jetzt? Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich könnte mir vorstellen, hier bei euch mit einzusteigen, aber ich will groß denken. Ich habe keinen Bock auf Kleindenken. Kleindenken habe ich hier bei GetDive. Ich will groß denken. Na? Und wir waren so groß im Denken, dass wir gesagt haben, hier, wir schrauben überall an ganz Deutschland, eigentlich auf der ganzen Welt, diese goldenen M's ab und machen da ein grünes, damals gab es noch kein grünes Herz, machen da ein grünes M hin, weil wir hießen damals Running M. mit 3H und großen M und so. Ja, und das war so ein bisschen das Ziel. Und dann habe ich da mitgemacht. Dann haben wir eine GmbH gegründet, haben wurden da auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, hingetrieben. Wir mussten ja aufgrund von Gründerkredit dann so eine Gründerberatung machen. Und die uns da begleitet hat, die Frau Schulz, die hat dann gesagt, ja, pass auf, ist mir scheißegal, was ihr wollt, aber mir reichen diese Idee jetzt beim Gründerpreis mit ein, regional. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, dann machen wir das halt mal so. Na, also völlig, wir haben nie im Leben damit gerechnet, dass das irgendwie...
Was war dann die große Vision? Was war die Idee? Wie sah der Businessplan aus? Und... um die Frage noch komplizierter zu machen, wie seid ihr euch dann einig geworden? Ich meine, du kamst da später dazu. War das kein Thema für die Jungs, gleichberechtigter Partner und los geht's? Oder war das noch ein Thema?
Naja, also gesellschaftlich haben wir so gelöst, die hatten eine GbR. Wir haben dann eine GmbH gegründet und also ich musste halt meine Kohle bringen und die haben aus der GbR ihre Kohle als Einlage gebracht. Somit haben die ihr Geld schon mal verdient gehabt und ich habe mit dem Produkt und ich habe mich in dem Sinn in die GmbH dann gleichberechtigt eingekauft und da waren wir alle auf gleiche
Höhe. Ja, genau. Auf gleiche Höhe. Ja, so. Ja. Und habe halt die Stammeinlage gemacht, 25.000 genau. Und habe dann noch über Fremdkapital und das war jetzt der Banktermin, den du erwähnt hast, gesagt, okay, jetzt brauchen wir aber Wachstumskapital, genau. Weil ihr eben bigger picture gedacht
habt. Naja, genau.
Also größere Pläne hatten.
Genau. Wir waren da.
Was war da die Idee?
Ja, Läden zu machen. Ne? Also wirklich, ach, wirklich, Läden, ja. Wirklich kleine Fastfood-Läden und das in einem großen Stil aufzubauen. Weil es da, also wir reden von 2013, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 2014 war der erste Streetfood-Markt in Stuttgart, hier am Nordbahnhof, glaube ich, wo es also völlig eskaliert ist, wo die also irgendwann niemand mehr reingelassen haben, wo wir waren dann nach, keine Ahnung, 3-4 Stunden ausverkauft. Also das war da ist ja dieser, für uns zumindest in der Wahrnehmung, dieser völlige Hype in Richtung Streetfood losgegangen. Und da hatten wir dann den Laden in Stuttgart und das hat so, naja, so ein bisschen funktioniert. Das war aber einfach auch schwierig. Wir haben nebenher, sind die Caterings ein bisschen mehr geworden. Wir waren da auf einem Event. Also am Wochenende waren wir auf Events und Caterings. Und das ist so sukzessive gewachsen. Aber die Ladensituation, das war so ein bisschen, ja, schwierig. Gerade in Stuttgart, na, teure Mieten, Lage nicht optimal, aber auch, muss man fairerweise sagen, wir waren immer noch alle drei im Hauptjob tätig, ja, haben das alles noch nebenher gemacht, und dann ist es einfach ein Unding und sehr, sehr schwierig, eine Gastronomie zu führen, wenn du nicht da bist, so. Und dann haben wir gesagt, naja, dann hatten wir die Chance wieder. Es ist immer wieder ein Kreislauf. Der Name wird noch ein paar Mal fallen. Über Markus Flammer in Reutlingen hatten wir die Chance, einen sehr attraktiven Platz zu bekommen auf dem Marktplatz Reutlingen. Und dann haben wir da unseren zweiten Laden eröffnet. Und wie gesagt, bei der Gründung mit dem Businessplan für den ersten Laden haben wir einen Gründerpreis Remsmo gewonnen und sind auf Baden-Württemberg-Ebene Vierter, glaube ich, geworden. Oder Fünfter? Vierter. Naja, aber waren da auf jeden Fall auch schon. Das heißt, da kamen dann die ersten Themen wie Presse, Stuttgarter Zeitung, SWR-Fernsehen, solche Themen kamen da, Radio und so. Da kamen diese ersten Themen da quasi so auf den Tisch, wo man gemerkt hat, oh, das ist ja, da hat sowas bewirkt ja durchaus auch mal noch was, ne?
Ja.
Und dann haben wir den zweiten Laden gegründet. Eröffnet, das war dann, glaube ich, 2015 und haben dann aber Ende 2015 gesagt, okay, also wenn wir das jetzt in die Richtung noch weiter treiben, dann ist das einfach, also betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll und wir müssen das verändern. Und haben uns dann dazu durchgerungen und das ist zum Beispiel auch eine Erkenntnis. Man hat es aufgebaut und das ist ja dann eher auch wieder schwierig, so ein Baby wieder, sag mal, zu beenden. Und eine Erkenntnis meinerseits, wenn die Entscheidung gefallen ist, bin ich komplett emotionslos. Also der Weg dorthin, das für mich für uns dann einleuchtend zu machen, dass der Weg so nicht funktioniert und dass der andere Weg sinnig ist und so weiter. Der war nicht schwierig, sondern der war ja irgendwie klar, aber so, da hat man dann schon, oh, das ist echt auch schade und ist das jetzt auch eine Niederlage, ne? Diese Fragestellungen. Ja. Und ich habe das aber ehrlich gesagt nie als Niederlage empfunden. Na, und wo dann die Entscheidung gefallen war, war das dann eher Last, die einem weggenommen wird. Na, so. Und ich habe das auch nie als Niederlage empfunden, sondern immer als, auch dahingehend wirklich immer als Bereicherung in der Erfahrung, die wir sammeln durften. Ja, weil wenn man sich so in der Streetfood-Szene, die es dann ja dann irgendwann auch gab, deutschlandweit so umgehört hat, dann hat jeder immer davon gesagt, ich fange mal auf der Straße an und dann will ich einen Laden machen. Das ist eigentlich mein ganz großes Ziel. Naja, und wir haben dann halt immer gesagt, ja, ist ja cool, das hat man schon. Also kommen wir her, wir haben da schon die Erfahrung gemacht. Das ist jetzt nicht das Thema. Na, so. Wir haben da einen Haken dran. Also es ist Erfahrung einfach, wo ich gesagt habe, okay, so wie man das da gemacht hat, funktioniert das nicht. Und dann haben wir uns, da ging es dann eher um die Logik, ist es realistisch im Catering-Bereich und in der Veranstaltung wirklich so viel Umsatz zu generieren, dass wir da davon leben können. Das war eigentlich zu dritt. Ne? Und genau, und das war dann die große Frage und das haben wir uns dann aber auch einfach plausibel schön gerechnet und das haben wir dann gemacht. Während der Zeit, und ich glaube, das war dann auch nochmal eine große Weiterentwicklung, wir hatten auf die Stände, weil wir ja immer noch Running M hießen, waren dann ja oftmals auch Fragen, dass sie gesagt haben, ja okay, also das ist ja cool, da gibt's Moldasche, aber warum, was hat das mit Rennen zu tun? Ne? So. Und dann kam er irgendwann eben auf dieses berühmte Logo, I Love Moldash. Da haben wir Aufkleber gemacht, haben T-Shirts gemacht und haben festgestellt, okay, damit, das ist ein Name, das ist ein Slogan, der funktioniert. Und sag mal, unter Running M kennt uns kein Mensch. Doch, also die Alten, du kennst das ja auch noch so, ne? Das kennen schon noch viele, aber I Love Moldash ist durchaus mit dem grünen Herz ist ein Begriff. Ne? Und das war sicherlich auch ein Stück weit ein Meilenstein, den Weg dann so zu gehen. Ja.
So, das heißt, ihr seid dann da zurückgerudert, habt dann nochmal einen neuen Businessplan gemacht, Läden geschlossen, euch voll auf Catering und Event konzentriert. Und wann kam es dann zu dem Punkt, dem entscheidenden Punkt, wo ihr bzw. du gesagt habt, okay, und jetzt kann ich da voll rein. Und vor allem, was hat es dann mit dem Business gemacht?
Also es war schon so, dass der Peter, der war schon in der Selbstständigkeit, der war schon ein bisschen früher, der war schon mit Eröffnung vom zweiten Laden, ist der schon, schon raus. Also das war dann auch wirklich so häppchenweise, wo wir das finanzieren mussten. Dann ist auch der Big M ist dann aus dem Hauptjob raus. Und ich war derjenige, der auch sicherlich mit der größten Flexibilität und jobmäßig konnte ich mir viele Dinge einfach auch selber gestalten und somit war ich da erstmal der Letzte und ja, wir haben uns da dann weiterentwickelt und ich war dann das war dann auch alles, das hat auch alles soweit ganz cool gepasst. War immer noch die Frage der Ziele, wie kriegt man das jetzt auch hin und wie können wir dann jetzt konkret davon leben und dann war bei mir tatsächlich irgendwie, und ich kann den Auslöser nicht mehr so richtig sagen, aber ich weiß, dass es der 26., ich glaube 26.9. war, ja, das war der 26.9., hat mein bester Freund Geburtstag und da bin ich abends dann nach seiner Geburtstagsfeier heimgekommen und habe zu meiner jetzigen Frau gesagt, ich kündige. Und ich habe das weder mit Peter noch mit Michel abgestimmt gehabt, sondern ich habe einfach gesagt, so, ich glaube, jetzt ist soweit. Da hat mir auch irgendwas genervt innerhalb bei der Allianz. Da hat mich das wieder so Befindlichkeit und was weiß ich was. Und da habe ich gesagt, so, und jetzt kündige ich. Und ich
welches Jahr war das?
Das war 26. 2016. 2016. Und ich wusste, ich muss morgen kündigen. Oder übermorgen kündigen, irgendwie so, weil dann war Wochenende und dann war 1.10. Ne? Und ich habe eine Kündigungs, ich habe da dann durchaus auch mal Beförderungsstufen gemacht, was für einen Arbeitnehmer toll ist, weil er einen besseren Kündigungsschutz hat, aber wenn du raus willst aus dem Unternehmen, dann ist so, sind solche Beförderungsstufen irgendwie doof, weil dann hast du viel längere Kündigungssituationen. Und ich hatte zum ein halbes Jahr Kündigung zum Quartalsende. Und 1.10. war ein neues Quartal. Und, und die Entscheidung war ja gefallen. Das heißt, ich musste jetzt kündigen, damit ich dann im Frühjahr, in 6 Monaten rauskomme. Wenn ich es jetzt verpasse, dann bin ich ja nochmal ein Dreivierteljahr weiter. In dem Ding, wo ich mich entschieden habe, dass ich das jetzt nicht mehr will.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Und da war das innerhalb, da war das eine ganz, ganz kurzfristige Geschichte. War auch eine Konstellation, dass meine, und ich habe zu meiner direkten Vorgesetzten einen sehr, sehr guten Draht gehabt, das war tolle, tolle Führungskraft, und die war aber leider im Urlaub. Und ich wollte die jetzt aber auch nicht im Urlaub da damit nerven, ne, und sagen so, hey, pass auf, ich kündige jetzt, auch wenn das sicherlich irgendwo für alle so ein bisschen absehbar war, dass es alle mitkriegt, was da so passiert. Und dann habe ich da also ihr alle möglichen, ich habe keine Gespräche geführt, sondern ich habe schriftlich und dann irgendwo den entsprechenden, bis nach oben Vorstand hat es auch noch zur Kenntnis gekriegt. Und das war dann leider auch ein bisschen schade, weil ich gekündigt habe und ich habe, bis meine Chefin dann 3 oder 4 Wochen später vom Urlaub zurückkam, keinerlei Reaktion aus dem Unternehmen bekommen. Also weder von der Personalabteilung noch vom Chef meiner Chefin noch vom Vorstand, die alle in Kenntnis waren, weil sie ja im Urlaub war. Da habe ich da also keinerlei Reaktion, null. 4 Wochen lang. Was mich dann tatsächlich auch bestätigt hat, was sag mal auch die nach 20 Jahren und das, also dadurch, dass es immer noch eine Rolle für mich spielt und ich das jetzt auch so erzähle, finde ich es nach wie vor immer noch sehr, sehr schade, dass der Mensch dann in so Konzernen, und da mache ich den Personen als solches keinen Vorwurf, sondern eher im Systemkonzern, dass der da einfach keine Rolle spielt. So, ne? Das war so, da war wahrscheinlich bei jedem Einzelnen war so, naja, klar, der andere kümmert sich, das wird schon okay sein, naja, klar, Prozess jeder weiß halt, es, Prozess jeder halt. Weiß es.
Kündigungsgespräche, dafür sind die direkte Report, der direkte Vorgesetzte ist dafür zuständig, das erstmal zu handeln. Es werden keine Stufen übersprungen.
Genau.
Die ist im Urlaub.
Das ist nicht mein
Thema. Der Prozess halt erstmal.
Genau so.
Warte.
Aber, und jetzt versuche ich es wieder positiv zu sehen.
Ja.
Das hat mir natürlich somit überhaupt gar kein schlechtes Gewissen verursacht, sondern eher natürlich nur bestätigt zu sagen, jawohl, das ist absolut der richtige Weg. Und dann ging auch dieses halbe Jahr, das war dann auch alles okay, das hat auch alles gepasst, war alles cool. Und ich bin nach wie vor, und das möchte ich auch trotz jetzt diesem Abschluss, sehr, sehr dankbar, dass ich so viele Dinge innerhalb dieses Konzerns zum einen erleben durfte, aber auch vor allem auch lernen durfte, wo ich auch heute immer wieder, wenn es um strukturelle Themen geht, immer wieder denke, ach Mensch, wie haben wir das damals eigentlich bei der Allianz gemacht? Also es ist ja, das ist, ich meine, auch eine Allianz, wenn man sich jetzt DAX-Konzerne anguckt, dann macht ja auch eine Allianz sehr, 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 sehr viel richtig. Ne? Und das nicht ohne Grund und da trägt jeder irgendwo auch seinen Teil dazu bei. Und deswegen alles cool. Ich bin, wenn es nicht diesen Verein in München geben würde, bin ich ein ganz großer Allianz-Fan. Alles cool. Also, aber naja, ich kreide immer wieder so diese Konzernstrukturen so ein bisschen an. Ja, das ist das, wo mit dem ich einfach nicht, wo ich nicht so richtig match.
Oder nicht mit
Klacken. Ja, genau, wo ich einfach, da ecke ich an. Na, so.
Ja,
und dann bin ich früher 2017 raus, Vollzeit hier rein. Und tatsächlich war das, was, also das war nicht abzusehen, welchen Mehrwert es tatsächlich bringt fürs Unternehmen. Ja. Also, nicht falsch verstehen, weg von meiner Person, sondern von 100% Arbeitskraft, die da einfach nochmal da ist. Und der Peter hat dann irgendwann gesagt, eigentlich fängt jetzt das Unternehmen erst so richtig an. Ja, weil wir da plötzlich Geschwindigkeiten auferlegt haben. Wir sind gewachsen, das ist alles, es hat sich viel, viel schneller entwickelt. Und Ja, und in den Bereichen sind wir dann, da gab es viele personelle Veränderungen. Der Big M ist dann irgendwann ausgestiegen, wollte dann wieder in eine risikolosere Geschichte rein. Hat auch alles gepasst und wir haben uns entwickelt. Wir haben viele Dinge versucht zu bewegen und haben eigentlich bis ziemlich genau heute vor einem Jahr, ja, also Mitte März 2020 war unser Thema Catering on Tour, Veranstaltungen. Wir waren gerade Messe-Caterings. Ja, wir sind ein Streetfood-Caterer. Ja, und haben uns da auch von Veranstaltungen hin zu einem eher Caterer entwickelt. Na, so, wir haben viele Anfragen gekriegt. Wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Social Media gemacht bis dahin oder machen es auch immer noch. Ne? Und ja, und was für mich jetzt persönlich so, ich habe die Frage ist, also gerade jetzt auch im Rahmen von Krisen, boah, ja, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn man jetzt noch in einem Konzern wäre. Ne? Das wäre um vieles einfacher. Und der Gedanke kommt ab und zu sicherlich auch mal auf, aber im Umkehrschluss ist für mich der größte Mehrwert ist, dass ich, und das kann jetzt wahrscheinlich jeder nachvollziehen, was, mit welchen Gedanken liegst du sonntagabends auf dem Sofa, guckst einen Tatort an oder whatever und sagst, was passiert morgen? Mhm. Und in 20 Jahren Festanstellung habe ich immer gedacht, oh ja, gut, naja, gehen wir halt mal Montag. Na, dieser berühmte Montag. Mhm. Und seit ich Anfang 2017 raus bin, gehe ich sonntagabends ins Bett und sage, wow, geil, ah, morgen habe ich das Projekt, da, das. Ich habe Bock auf Montag. Egal wie spät es ist, egal wie anstrengend das Wochenende ist, ich habe seitdem keinen Montag mehr gehabt, den ich gehasst habe, sondern ich habe mich ich freue mich, jeden Tag aufzustehen und auf das, was mich hier erwartet. Und das ist, sag mal, eigentlich das Wertvollste in dem ganzen Thema, was ich jetzt erfahren durfte. Ne? Mhm. Das tägliche Arbeiten, das, was man da macht, das darf Spaß machen und das darf einen begeistern und so. Und das habe ich.
Das merkt man auch, wenn man dich kennt, das merkt man jetzt auch, wenn man dir zuhört. Und das ist wunderschön. Also das wünsche ich auch immer jedem Menschen. Ich kann es so gut nachvollziehen, weil bei mir ist genau das Gleiche. Ich kann da nicht. Ne? Also das Wochenende mit der Familie, vor allem wenn man Kinder hat, das genießt du, ja, keine Frage. Aber irgendwie so spätestens Sonntagabends, dann kann man es kaum erwarten, ja, dass es dann auch wieder losgeht, ja, weil man will wieder angreifen, man hat die Themen, man will wieder was schaffen, was bewirken, vorwärts zu gehen, ja.
Ja, und es ist auch völlig egal. Also das hat jetzt, es ist nicht so, dass jetzt, dass man sagt, ja, Montag, ja, da warten nur tolle und schöne Themen auf einen oder Spaßthemen, sondern es sind natürlich viele, viele, viele Herausforderungen. Und jetzt gerade diese aktuelle Zeit, die ist, das ist ja Wahnsinn. Und trotzdem macht es Spaß, Dinge zu bewegen, zu sehen, dass Dinge funktionieren, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein Team richtig berührt hat, ne, dass das jetzt auch runterläuft, die Strukturen besser laufen und so weiter, die Dinge ineinander greifen und diese Prozesse, das ist eigentlich, ja, also für mich persönlich, na, und das ist auch jeder für jeden anders, na, aber mit das Tollste und Wertvollste, was ich jetzt eigentlich aufgrund von der Entscheidung erleben durfte.
Mhm. Wahnsinn. Cool. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Dann lass uns jetzt mal hier geschwind einen Fast Forward machen zum 10. März 2020, als unsere Bundesregierung verkündet hat, wir machen jetzt einen Lockdown und das glaube ich dann so ziemlich jedem in Deutschland oder wahrscheinlich weltweit irgendwie plötzlich klar geworden ist, Moment, hier passieren Dinge, die sind noch nie passiert, ich kann es nicht einschätzen. Und es hat natürlich gerade für Event-Caterer und für Event-Firmen, die von der Eventbranche stark abhängig sind, enormste Auswirkungen. Sag uns mal ganz kurz, wie standet ihr vorher da? Gib uns vielleicht auch einen kleinen Einblick so in die Kennzahlen, wenn du magst, kannst, oder in die du kannst und magst. Und fangen wir mal damit an. Also wie war das, wie standet ihr so da am Anfang 2020?
Super, super. Also wir sind, aufgrund von dem, dass wir ein Streetfood-Caterer sind, ne, mhm. wann sind die tollen Monate? Das ist quasi von Mai bis September. Der stärkste Monat ist tatsächlich der September. Das ist der beste Monat bei uns seit Jahren, weil da viele Firmen feiern sind. Der August ein bisschen schwieriger, so. Aber war alles cool. März ist bei uns in der Regel auch immer noch eine ganz, ganz gute Geschichte, weil wir da viele auch mit einer großen Firma aus Künzels auch regelmäßige Termine haben, dann viele Niederlassungen. Mhm. Also auch toll. Januar, Februar immer ein bisschen schwierig. Und wir haben es geschafft, über Messe zu sagen, also das ist eigentlich so jetzt umsatzmäßig immer Januar, Februar, ordentlich ins Minus. Und dann haben wir im März wieder angefangen, uns langsam rauszukämpfen, um irgendwann mal Mitte des Jahres dann vielleicht so ins Plus, je nachdem wie, ne, so. Ja, von was reden wir da? Das sind, wir haben dann 2019, müsste es lügen, irgendwie, also waren noch nicht bei der Million, irgendwie knapp unter 900.000 haben wir Umsatz gemacht. Ja. Ein ganz knappes Plus, ja, so, also ne, eher 0 auf 0, aber war so, okay, Januar, zwei große Messe-Caterings. Mhm. Und plötzlich war das, wir haben den Umsatz im Januar vervierfacht, ne, im Vergleich zu sonst, ne, also super reingestartet. Mhm. Nimmt dir wahnsinnig viel Druck und yes, kannst du so. Wir hatten tatsächlich schon einen sehr vollen September, weil wir da auch ein riesen Messe-Catering hatten auf der IAA in Hannover. So, es war das Jahr, das sind wir auch witzigerweise reingestartet. Ich habe jetzt erst die Tage wieder eine Klausur gesehen von Dezember 19, wo wir gesagt haben, jetzt ist die Zeit zu ernten. Und das war so. Ne? Das war wirklich alles cool. Ja, und dann kam dieses Corona und dann hat das erste war ein Autohaus, das gesagt hat, ja, wir riskieren das jetzt nicht, wir sagen diese Zweitagesveranstaltung ab. Haben wir gesagt, ja, jetzt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber okay, ja, machen wir halt. Dann haben wir noch auf unserem Whiteboard aufgeschrieben, haben gesagt, ey, alle, die wegen Corona absagen, die schreiben wir mal auf, wie viel Umsatz uns da flöten geht, um da einfach mal so einen Überblick zu geben. Gut, irgendwann haben wir das dann lassen, weil einfach, das war einfach leer. Es war einfach alles weg. Und das war natürlich jetzt nicht, oh ja, langsam, sondern der erste. Und dann hat gefühlt einfach alle 10 Minuten das Telefon klingelt. Und das war innerhalb von 1-2 Tagen war alles weg. Umsatz weg. Und jetzt muss man vielleicht dazu dem Hintergrund noch sagen, also Streetfood Caterer, ein Thema. Für mich schon lange ein großes Thema ist, dass ich der Meinung bin, wir wären so oder so in einer Krise. Vor allem wir hier in dieser Gegend, nämlich ausgehend von der Automobilkrise, die vielleicht jetzt auch ein bisschen den Stempel Corona hat. Aber ich meine, du hast das Thema ja in deinem ersten Buch auch schon diverse Male mit aufgegriffen, na, Thema Weiterentwicklung und ob das jetzt die E-Mobilität ist oder nicht, egal, soll nicht jetzt unser Thema sein, aber wir sind hier in dieser Gegend, Großraum Stuttgart-Baden-Württemberg, einfach brutal abhängig von der Automobilbranche. Mhm. So, und Krise Automobil bedeutet dann am Ende der Kette auch einfach Krise für den, der im Mittelstand beim Tag der offenen Tür catert, ne, so.
Ja, ja.
Und deswegen war schon für mich immer das Thema, oh, wir müssen irgendwie digital. Mhm. Aber was verkaufen wir denn? Naja, unsere T-Shirts, ein bisschen Mützle und das und da, alles cool, aber ja, was ist da möglich?
Und da, gib uns noch schön, bevor du da reingehst, einmal kurz, dass wir diese Dimension verstehen, was das bedeutet für eine Firma, ja, Und da war ja am Anfang noch nichts klar, was es an Hilfen gibt und Unterstützung oder sonst was, ja, und Möglichkeiten, was es für eine Firma bedeutet, wenn plötzlich alle Einnahmen auf Null gehen. Was hast du ungefähr monatlich an Fixkosten da vor dir hergeschoben und wie viele Menschen, also Familien sozusagen, hingen da letztendlich am Gehalt?
Also in der Summe 15 Festangestellte inklusive unsere dualen Hochschulstudenten, die Food Management studieren, 15 Menschen, ein Fixkostenbetrag von ja in der Gesamtsumme so 60.000.
Hm. Ne, so. 60.000. So, und nicht jetzt irgendwie auf der Bank, aber du hast ja gesagt, ja. Ne, das ist so bisher so 0 auf 0, jetzt wolltet ihr gerade mal ernten. Das heißt jetzt auch kein riesen Puffer auf der Bank, keine ja. riesen hohen Kante. Das heißt mehr oder weniger, ja, wir stehen jetzt vor der Situation, dass wir keinen Umsatz mehr machen dürfen und können und jeden Monat kommen 60 auf die Uhr.
Genau. Also, wobei, fairerweise, darüber habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, sondern ich okay. habe mir eher um die ja, Zukunft, also wie geht's denn weiter? Mhm. Wie soll man das lösen? Und das war, stark. Also es war ein Wochenende, da bin ich wie Falschgeld daheim gewesen, rumgelaufen, mhm. da war ich völlig neben mir, natürlich meine Frau genauso, völlig überfordert mit der mhm. Situation, alle völlig überfordert mit der Situation. Wir sind dann irgendwann mal raus in der Wald, weil da war ja dann auch schon mhm. so hier, du darfst nur mit anderen Menschen und mhm. so, und dann sind wir da raus mhm. in der Wald und da kann ich mich auch noch genau erinnern, wie wir da gelaufen sind, so das, wo ich so dachte, oh, das gibt mir jetzt mal wieder irgendwie ein positives Gefühl, mhm. so, ne, also mhm. so. Ansonsten eine völlige Überforderung und Hilflosigkeit und, mhm. Und die hatte der Peter auch so. Na, ich glaube, die Mitarbeiter in dem Ausmaß so vielleicht noch nicht ganz, weil sie auch noch nicht hundertprozentig gespürt haben oder auch noch nicht wussten, wie es jetzt weitergeht und ja. natürlich auch die Dimension nicht absehbar ist. Und dann war für mich eine Entscheidung und für der Peter, dass wir haben uns dann montags getroffen und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht muss man noch eins sagen, wir sind noch Donnerstag, Freitags haben wir das Team zusammengeholt und haben gesagt, okay, wir haben keine Ahnung, wie es laufen soll, aber wir müssen alle jetzt irgendwie so ein bisschen zusammenrücken und müssen uns mal überlegen, was können wir tun? So, und so sind wir ins Wochenende und dann haben wir uns montags zusammengesetzt und dann war für mich die Entscheidung und von Peter klar, dass wir gesagt haben, okay, es gibt zwei Wege. Mhm. Es gibt den Weg, dass wir uns auf den Rücken legen, wie ein Käfer, mit den Füßen strampeln mhm. und sagen, Regierung, Staat, helft uns. Mhm. Oder wir gehen mit dem Mindset da rein, dass wir sagen, in jeder Krise gibt es Gewinner. Egal wie groß, und wenn man die Geschichte anguckt, dann ist es immer so gewesen. Und wir beschließen jetzt für uns einfach mal, wir wollen Gewinner sein. Punkt. Mhm. Wie wir das machen? Keine Ahnung. Aber das ist auch erstmal zweitrangig, sondern wir beschließen vom Mindset für uns einfach, wir wollen Gewinner sein. Und ab da waren wir in einer Aufbruchstimmung eigentlich. Na, wir hatten dann eben auch das Thema Online-Shop, war dann schon ein Thema. Wir hatten schon unsere Maultaschen dann auch schon im Versand. Wir hatten da auch schon ein paar Bestellungen. Das war alles noch sehr, sehr stiefmütterlich, um mal schon die Dimension auch klar zu machen. Wir haben im Jahr 2019 über Merch, also diesen ganzen, das ganze T-Shirts, alles Mögliche, mhm. haben wir im Gesamtunternehmen nicht mal ganz 5.000 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Haben im Januar im Online-Shop 13 Euro Umsatz gemacht, haben im Februar schon 500 Euro Umsatz gemacht, weil wir hatten im Februar einen Galileo-Beitrag zum mhm. Thema Burger, das war auch ganz gut. Und dann ging es los mit dem Corona. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir tun? Also wir können Online-Maultaschen verkaufen und wir können das mhm. machen, was wir eigentlich sowieso können. Wir machen einfach hier mal direkt an unserem, mhm. an unserem Lager einfach die Klappe mhm. von einem Verkaufsfahrzeug auf und sagen, hallo, da sind wir. Und das blasen wir jetzt raus in die Welt. Mhm. Und haben dann mit einer sehr offenen und ehrlichen Kommunikation eigentlich, was auch immer unsere Strategie ist, gegenüber unseren Mitarbeitern, aber auch gegenüber unseren Followern in dem Sinn, haben wir ein Video gemacht und wenn man das Video auf YouTube anguckt, dann sieht man, dass da vielleicht, ich nenne es immer so ein bisschen gern Jammervideo, aber da steht vielleicht auch die eine oder andere Person mit Tränen in die Augen da. Ne? Also um das einfach so, und da haben wir gesagt, so, hey Leute, wir brauchen euch. Wir brauchen einfach euch. Mhm. Kommt hierher, kommt an unseren Stand, kauft online, kauft Maultasche, kauft, helft uns, dass wir diese Sache hier überleben können. Und haben gesagt, und wenn ihr jetzt gerade sagt, ihr braucht gerade keine Maultaschen, dann teilt das Ding raus in die Welt. Und das, das hat eine, und ich meine, ich glaube, jeder hat es ja auch zu dem Zeitpunkt erfahren, der so agiert hat, es gab eine wahnsinnig große Solidarität. Also wir standen dann zeitweise hier bei uns im Wagen zu dritt, zu viert drin und haben da richtig Portionen rausgeschoben, weil die ganzen Leute hier gekommen sind. Wir Online-Shop haben wir plötzlich im März 5.000 Euro gemacht. Wir hatten im Jahr davor... Und
500.
Also, ja genau, 500 und im Jahr davor hatten wir nicht mal 5.000, da haben wir bloß im März 5.000 gemacht. Ne? Und das war dann der Startschuss für das, was wir dann jetzt einmal auch in diesem Jahr alles so bewegt haben. Und
spannend. Das heißt, ihr habt also also die Keypoints vielleicht nochmal zusammenzufassen. Das heißt, ihr habt erstmal ehrlich kommuniziert im Team, ihr habt euch ein Wochenende genommen, um irgendwie das alles zu verarbeiten, habt dann gemeinsam mit dem Team die Entscheidung getroffen, Opfer oder Macher. Ihr habt euch für den Macher entschieden und gesagt, okay, wir gehen da jetzt Vollgas. Und ihr habt dann aber auch nochmal einen Schritt gemacht, zu sagen, okay, und wir gehen jetzt offen und transparent mit um. Wir sind uns dann nicht zu schade, wirklich auch um Hilfe zu fragen. Ja, so, wir tun nicht so, als ob wir keine Hilfe brauchen. Wir brauchen Hilfe und wir sagen es offen und ehrlich. So, und habt dann da Vollgas gegeben und hattet im März dadurch dieses proaktive und offene Vorgehen auch schon die erste positive Rückmeldung.
Genau.
Das erste Erfolgserlebnis.
Genau.
Dass ihr da irgendwie jetzt auf einem guten Weg seid.
Genau. Das, also zum einen natürlich dann auch erstmal wieder, ja, das typische Startup-Ding. Du brauchst Frequenz auf einem Online-Shop, um zu wissen, hey, was du da eigentlich alles, wie die Prozesse dann laufen. Ne? Also, das kam alles dazu. Ich sag mal, wahrscheinlich, wenn wir das wirklich im Detail betrachtet, haben wir wahrscheinlich im März noch kein Geld verdient, weil einfach viel Ware nicht ankam oder, na, also da waren noch ganz viele Marken. Aber ich meine, daran wächst man. Ne? Und das ist immer unser Motto gewesen, dass wir sagen, okay, wir sind bereit, Fehler zu machen und dann aber daraus zu lernen und uns dann entsprechend weiterzuentwickeln. Und ja, und dann kam das eine zum anderen, dann haben wir gemerkt, naja, gut, ein Stand funktioniert, dann machen wir doch noch einen zweiten Stand, mit dem gehen wir on Tour und fahren noch verschiedene Standorte an. Wir haben dann mal was mit Lieferservice probiert, wir haben mal ein Autokino in Reutlingen gecatert. Es haben einfach auch viele Dinge, was dann nicht funktioniert hat, jeweils Dinge probiert, die haben wir dann sein lassen und die Sachen, die funktioniert haben, haben wir weitergemacht. Ne? Und kamen aber natürlich dann auch so Themen, und das muss man auch sagen, ohne die staatliche Unterstützung, was das Thema Kurzarbeit angeht, auch ohne das Thema, jetzt, wie hieß es damals, Soforthilfe? Ich glaube, Soforthilfe, das hätte natürlich nie ein Leben funktioniert ohne das. Ne? Mhm. So, das hat uns natürlich schon auch Luft zum Atmen gelassen. Und daraus auch die Erkenntnis, dass wir einfach ein mega geiles Team haben, die auch erkannt haben, dass wir das nur gemeinschaftlich schaffen können, wenn wir es gemeinsam tun. Na, und dass wir auf sie angewiesen sind und sie auf uns angewiesen sind, auch sagen wir volkswirtschaftlicher durchaus, ja, man ja schon vermuten kann, dass es vielleicht, sag mal, arbeitsmarkttechnisch nicht in die beste Zukunft geht. Mhm. Na? Also auch diese Weitsicht hatten durchaus fast alle Mitarbeiter. Ne? Mhm. Und somit, ja, waren genügend Themen, die große Herausforderungen waren, die man da meistern musste. Und vor allem dann für uns, man hat ja als Geschäftsführer Vorturner von einem Team immer so eine gewisse Rolle, dass man sagt, starke Rolle. Ne? Also so, ja, die wissen schon, wo es hingeht. Wir haben halt auch keine Ahnung. Mhm. Und jeder hat ja sein privates Brett zu tragen. Ne? Jeder hat da, jeder muss, hat seine privaten Geschichten. Mhm. Und wir hatten die auch und mussten aber auch irgendwo dem Team Halt und Stärke suggerieren, das, obwohl wir es vielleicht auch nicht hatten. Ne? Und das ist sicherlich auch von der Belastung her eine sehr, sehr große Geschichte gewesen in der Zeit jetzt. Mhm. Na, und die zieht sich ja eigentlich, die schau jetzt noch, nur jetzt ist die Situation eine ganz andere. Ne?
Ja.
Und ja, und dann haben wir gesagt, okay, also um das ein bisschen dann abzukürzen, haben wir gesagt, naja, Versand ist ja super, das ist ja alles toll, Online-Geschäft ist die Zukunft, das haben wir ja schon kapiert. Digitalisierung, jawohl, läuft. Aber hey, frische Ware versenden, das ist eigentlich so ein Thema. Hey, also am besten wäre, wenn wir irgendwas ganz Digitales machen würden, das haben wir noch gar nicht auf dem Schirm. Aber
also wegen der Kühlkette, ne? Also
ja, genau, sorry, genau.
Wegen der Kühlkette. Irgendwie halt, die Dinger sollten schon gekühlt beim Kunden ankommen, genau. Und sind sie verdorben. Ja?
Genau.
Ein bisschen schwieriger in der Logistik.
Genau, ja. Und vor allem dann auch natürlich so Themen wie Zuverlässigkeit der Versandpartner. Ne? Also ja. Noch nicht mal zwingend immer nur unsere Baustelle, sondern dann auch natürlich beim Partner. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass es doch eigentlich echt super wäre, wenn wir was hätten, was gar nicht gekühlt werden muss. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, zu sagen, Mensch, lass uns doch Maultaschen in eine Dose packen, einen Deckel drauf, eine Soße rein, zum Beispiel unsere eigene Currysoße. Mhm. Dann wird das im Endeffekt eingekocht, ist 2 Jahre ungekühlt haltbar. Geil. Super.
War das da wieder im Whirlpool? Oder
nee, tatsächlich waren wir da bei unserem Metzger und mit ihm zusammen in dem, da sag ich, hey, das ist doch, sag mal, also wenn man doch eigentlich eine Wurst in eine Dose reinpacken kann, dann muss man doch eigentlich zu meinem Maul da schon reinpacken. Also so, das ist, dann hat man das probiert und dann hat es funktioniert und ja, also das ist so, naja, wie halt dann solche Dinge entstehen. Ne? Und dann aber natürlich auch immer wieder gepaart mit der Geschichte, hey, das ist eine Idee, aber jetzt lasst uns einfach mal probieren. Ich meine ganz ehrlich, wenn die Leute dann sagen, hey, das ist zwar toll, dass ihr da so eine witzige Idee habt, aber das interessiert uns halt und wir wollen es dann kaufen, ja, dann lass uns wieder bleiben, aber wir haben es probiert. Ne? So. Mhm. Und ich hatte da aber schon das Gefühl, dass ich dachte, oh, ich glaube, das kann so ein Game Changer sein. Also was alles angeht, ne, was das Thema Digitalisierung angeht, weil hey, wenn du plötzlich eine Dose hast, dann hast du ja eigentlich auch, dann kannst du ja auch eigentlich international verschicken und so weiter und so fort. Also das, da war plötzlich die Türe ging für mich auf und ich dachte, oh, ich glaube, da könnte viel Musik drin sein, langfristig, nicht kurzfristig, langfristig. Ja, und dann haben wir das gemacht und auch das hat sehr gut funktioniert. Dann kam auch hier wieder mal das SWR-Fernsehen auf uns zu und hat da einen Bericht gemacht und das hat dann auch zur Folge gehabt, dass unser Online-Shop einem kleinen bis größerem Stresstest ausgesetzt war, was auch gut war. Also da kam so das eine zum anderen. Wir haben dann ja in dem Fall auch mit deinem Support das ja dann auch geschafft zu sagen, wir gehen auf ein anderes Shop-System, was nochmal ein absoluter Game-Changer für uns war. Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass das Ding so einfach gehen können und mir einfach so einen unglaublich steinigen Weg bisher in dem Online-Shop-Bereich gegangen sind und hätten wir einfach.
Das halt kann man ja sagen, also ist halt jetzt auf Shopify, ne, genau. Weil das tatsächlich, denke ich, für viele relevant ist, die irgendwie jetzt in E-Commerce reinstarten wollen oder so und das einfach ja ein System ist, das einem out of the box ganz arg viele Dinge irgendwie mitbringt und Probleme und Sorgen einfach so nimmt.
Ja, das war, und verglichen mit dem, wo wir davor waren, das war also Wahnsinn. Na, so. Aber. So, und also das war wieder ein Gamechanger so und das haben wir gewechselt und haben dann plötzlich gesagt, oh cool, jetzt können wir hier auch, wir können mit unseren Daten besser arbeiten und so weiter und so fort und ja, und jetzt entwickelt sich das ganze Thema. Und dann hat man Mitte des Jahres nochmal eine Idee, wo wir gesagt haben, hey, unser Metzger, auch da wieder ein Stück weit die Inspiration, der hat im Industriegebiet in sehr unattraktiver Lage auf seinem Gelände ein Fleischautomat stehen. Und er hat gesagt, oh, im Sommer, ich muss gefühlt jeden Tag da rein und das Automat, den Automat auffüllen mit Grillfleisch. Da habe ich zum Peter gesagt, ja du, aber also man, die Leute kommen zu unserem Stand hier und kaufen Maultaschen. Also die kaufen Online-Maultaschen, die kaufen Maultaschen bei uns am Stand. Wir haben die Dosen. Warum sollten die jetzt eigentlich nicht auch zu dem Automat gehen? Und ich meine, es ist ja immer ein großes Thema Personalkosten. So, und in meinen Automat müssen wir einmal hinstellen und dann müssen wir den eigentlich nur noch befüllen. Das geht relativ fix. So. Und dann hat man die Idee zum Maultaschomat. Und also einen reinen Maultaschenautomat, und den haben wir hier hingestellt und das haben die Leute, nehmen die Leute an, nehmen sie immer noch an. Das machen wir jetzt seit August letzten Jahres. Ist das allererste Projekt, das ich jetzt in meiner Startup-Karriere mache, das vom ersten Monat an, sag mal, wenigstens einen kleinen Gewinn gemacht hat, wenn man es aufs Projekt runter projiziert. Und dann haben wir Ende des Jahres, also so im November, gesagt, ey, also oder eigentlich noch ein bisschen früher, ich meine, wenn das einmal funktioniert, dann muss es auch öfters funktionieren. Also Thema Skalierung ist ja auch ein Thema, das ich von dir in der Zeit, wo wir uns kennen, immer wieder zu hören bekommen habe. Sagen, wie ist eigentlich die Skalierung so im Modell? Und ja, dann haben wir gesagt, okay, dann holen wir uns nochmal 3 Automaten und auch die funktionieren, der eine besser, der andere schlechter. Und jetzt kommen nach Ostern kommen nochmal 10 Automaten. Und ja, und auch die freuen sich gewisser Aufmerksamkeit, was die Medien angeht. Mhm. Ja. Und das sind jetzt alles so Themen, die uns dann mal in der Summe dann irgendwo dann durch die Krise auch tragen.
Stark, stark. Und das ist ja, das betonst du ja immer so schön, richtig Spaß wird das ja, wenn irgendwann hoffentlich, ja, dieses ganze Thema mit dem Lockdown und diesem Virus irgendwie wieder vorbei ist und sich eine Normalität einsteckt.
Ja, ne?
Euer Standard-Business. Ne? Also, ihr werdet es ja weitermachen.
Ja,
oder?
Klar,
oder
natürlich.
Seid ihr
natürlich
da irgendwie schon so drauf? Nö,
nein, gar nicht.
So, ja.
Nee, gar nicht. Also, wir sind da auch, also, wir haben auch echt Bock. Ne? Also, wir hatten jetzt zum Glück vor ein paar Wochen hatten wir mal ein Catering bei einer Firma, die das Corona-konform wirklich mega cool umgesetzt hat. Oh, das hat so Spaß gemacht, wieder rauszugehen, wirklich zu catern und die Leute zu begeistern. Mhm. Das ist super. Nee, also, das läuft nach wie vor und für uns ist es das Jahr Corona, aktuell jetzt im Jahr Corona, durchaus sehr stark gespickt mit, naja, Weiterentwicklung, ne? Also mit Dinge, die wir da angeführt haben, die bleiben. Ich glaube, das ist nachher ja am Ende das Entscheidende, ne? Und das, weil, wenn das nachher wieder annähernd so läuft wie vor der Krise, was ich nicht glaube, aber nur annähernd so läuft, dann ist es für uns eine mega Weiterentwicklung. Innerhalb des Unternehmens. Ja.
Ja, stark, stark. Das heißt, da wirklich mit dem richtigen Mindset und auch einfach wieder Tatkraft und auch diese Lernbereitschaft, ja, einfach mal zu machen und zu gucken. Jetzt, ja, ich glaube, eine Sache schon nicht erwähnt, ihr habt ja auch Zulieferer oder ihr habt Standorte, in denen ihr zu den Automaten noch ausliefert, also Wiederverkaufsstellen mit aufgebaut. Ja, nochmal eine Sache, ist auch nicht erwähnt. Ja. Aber das heißt im Endeffekt mit den drei Geschäftsbereichen, wo du sagst, okay, ich habe zum einen direkt Online-Shop mit einem neu entwickelten Produkt und meine Merch und meinen Maultaschen, den Klassikern, ja. Das heißt, einen Kanal nochmal stärker entwickelt, Gas gegeben, ein neues Produkt reinentwickelt, dann nochmal einen Absatzkanal mit den Automaten erschlossen, plus nochmal einen Absatzkanal erschlossen über Handelsmittel, also über Verkaufsstellen, die ihr jetzt aufgebaut habt. Das heißt, da schon richtig was entwickelt, richtig das Geschäftsmodell einfach auch weiterentwickelt.
Ja, absolut, absolut. Und das sind ja auch die Ideen, also zum Beispiel die Dosen, haben wir jetzt an Weihnachten, kam man da irgendwann auf die Idee zu sagen, naja, wir können ja die Dosen auch labeln. Und plötzlich haben Firmen gelabelte Dosen bei uns gekauft. Ne? So, also da kann man Firmengeschenke, jetzt gerade digitale Meetings, dann schickt man das Catering mit dazu. Wir haben die Messeabsage, die wir ursprünglich hatten, dann im September, ist eigentlich das entstanden, dass ich gesagt habe, hey, ihr habt doch trotzdem eure Themen, die ihr eigentlich spielt auf der Messe. Mhm. Dann nimmt doch so eine Dose, macht euren Bebber drauf, im Endeffekt labelt es und schickt allen euren Kunden, die ihr eh hattet, mit eurem Vertriebsansatz und sagt, hey, wir können euch leider dieses Jahr nicht auf der IAA verköstigen, aber wir haben wenigstens Catering für euch hier.
Ja.
So, ne? Und dann ist der Vertriebsansatz irgendwie dann trotzdem kommuniziert und trotzdem ein bisschen außergewöhnlich kommuniziert.
Ja.
Und das haben tatsächlich, also da ist sicherlich jetzt auch immer noch ein bisschen Musik drin. Ne? Also tatsächlich auch wieder in dem B2B-Bereich, der auch relevant ist und gut ist. Ne?
Ja, cool. Ja. Ja, super spannend, also super, super inspirierende Story, wirklich generell dein unternehmerischer Weg und die Laufbahn. Man darf noch erwähnen, dass du nebenher natürlich auch noch eine Familie gegründet hast, inzwischen zwei Kinder hast, ja, vor der Krise schon einen Sohn auf die Welt gebracht hast und jetzt so im Corona ja auch daheim produktiv warst.
Ja,
aber nicht nur in der Firma.
Ja, das ist wohl wahr, ja. Wobei, also ich hab's ja nicht auf die Welt gebracht, das war tatsächlich, sämtliche Leistungen mussten wir da meiner Frau zu. Also ich war dort und hab nicht gestört.
Ja, ich habe nicht gestört, genau. Ja, aber nee, ist natürlich auch was. Schön, dass das so läuft. Ja, Mensch. Wirklich tolle Story. Mich interessieren jetzt hinten raus tatsächlich noch so zwei, drei Dinge, die sich wahrscheinlich jetzt viele fragen, die so das gehört haben. Ne? Zum Ersten würde mich echt interessieren, wie du so deinen Alltag auch irgendwo organisierst, ja, bei deinen ganzen Themen, die du hast. Hast du da gewisse Routinen? Hast du irgendwelche Rituale? Wie bleibst du produktiv? Wie bleibst du motiviert? Was ist dir wichtig? Woraus ziehst du Kraft? Was sind so Themen?
Ja, also ich hab tatsächlich keine so klassischen Routinen. Ich merke, dass ich zum Beispiel morgens produktiver bin. Deswegen versuche ich tatsächlich einfach morgens früh aus dem Haus zu kommen. Das ist für mich gut. Meistens wird es dann abends trotzdem spät. Aber so Kraft ziehe ich eigentlich. Naja, klar, Familie, das ist schon super, ne? Also weil einfach das ist einfach den Jungs völlig egal, welchen Stresslevel man so hat, sondern da will dann mal halt dann jetzt Ball spielen und Baba, ja, so jetzt. Und also das Familie ist da einfach schon der Ruhepol, der da viel hilft. Und dann ist für mich, und das ist aber leider Gottes jetzt ja auch gerade nicht möglich, ist tatsächlich immer noch das Thema Fußball. Das ist so, glaube ich, mit die größte Routine, die ich habe und die mir auch aktuell brutal fehlt. Tatsächlich mit meinen Jungs einmal die Woche im AHA-Training, also alte Herren. Hätte gern, dass ich da die Traditionself als Name durchsetze, aber das hat sich noch nicht durchgesetzt. Das ist tatsächlich alte Herren. Aber mit den Kumpels einfach zu kicken, in der Kabine zu sitzen. Und das ist einfach, was mir tatsächlich fehlt und was mir auch dann einfach immer brutal viel Kraft gibt. Na, dieses Abschalten. So. Ansonsten habe ich da jetzt keine Routinen. Was ich wahnsinnig viel höre, sind Podcasts. Unter anderem, Lebensunternehmer Podcast, den höre ich. So, und da, ich lasse mich sehr gern inspirieren von anderen Menschen. Ne? So, und da kommen dann wieder andere Ideen und da kommt dann vielleicht mal ein Halbsatz, wo ich denke, oh, wie könnten wir das eigentlich machen? So und so, das ist so das, wo mich wie ich mich da weiterentwickle, glaube ich.
Cool. Was ist denn so dein dein Weak Point, eine Schwäche von dir, wo du sagst, ha, weiß ich irgendwie so ein Thema, das will ich vielleicht mal angehen oder da, weiß ich nicht, will ich vielleicht mal noch wachsen? Hast du da was?
Ja, also ich sag mal, ich habe also unendlich viele Dinge, wo ich mich verbessern möchte, ne? Und mich weiterentwickeln möchte, weil ich sehr reflektiert versuche, mit mir umzugehen. Aber Ich sage so, das Thema, also früher viel aktiv Sport gemacht, das ist jetzt, die Routinen fehlen, das merkt man leider auch auf der Waage so ein bisschen. Da würde ich gern einfach noch mehr Zeit und mir den Luxus vielleicht auch gönnen können, mehr Zeit darin zu investieren. Ja, und ansonsten versuche ich mich jeden Tag eigentlich zu reflektieren, ob ich da jetzt gut agiert habe. Ich sehe es am Ende an den Ergebnissen, wenn ich mit Menschen korrespondiere, was ich zurückkriege, welches Ergebnis. Und da bin ich eigentlich, versuche ich ehrlich mit mir zu sein. Das ist ja das, was ich eingangs schon mal gesagt habe, zu sagen, okay, war das jetzt echt, war der Auftritt, hättest du jetzt so hart sein müssen, hättest du jetzt vielleicht auch härter sein müssen, so, also, und das, ich kann jetzt gar nicht sagen, so, das, da müsste ich jetzt viel mehr machen. Ich nehme eigentlich die Herausforderungen jeden Tag so, wie sie dann kommt. Also klar, es ist immer ein Thema, dass ich noch mehr Zeit mit der Familie gern verbringen wollen würde. Ne? So, das ist, man hat ja irgendwie so da das Gefühl, dass man, glaube ich, dem Anspruch, den man vielleicht auch an sich selber da ein Stück weit irgendwie auch in jungen Jahren immer vielleicht so mal hatte, dass man dem vielleicht dann auch nicht gerecht wird. Ne? So, und das, ja, da würde ich schon gern. Aber ja, das sind einfach auch Zeiten. Ne? Also das ist, ich wäre gerne in meinem Leben schon ein bisschen weiter, dass ich sagen kann, so jetzt kann ich die Zeit mit meinen Jungs ganz viel genießen bin vielleicht dann in einer Lebenssituation, wo ich nicht so unter Druck stehe, wie ich jetzt vielleicht unter Druck stehe. Ne? So, aber mein Gott, das ist einfach so, wie es ist und das muss ich annehmen.
Und bist dabei auch nicht wirklich unzufrieden?
Nein.
Zumindest macht es nicht den Eindruck.
Nee, gar nicht. Also ich versuche die Dinge eigentlich immer positiv zu sehen. Ne? Also ich stelle zum Beispiel gerade fest, dass mich das, wenn ich viele Nachrichten höre und sehe, dass mich das irgendwie belastet oder einfach auch so negativ, also das ist auch diese negative Stimmung, die man irgendwie so überall mitkriegt. Und dann denke ich so, hey, ganz ehrlich, das bringt mich nicht voran. Das zieht mich nur runter. Und ich probiere, und das ist nicht immer einfach, die Dinge positiv zu sehen und positiv anzugehen. Und das hilft einfach. Ne? Also wenn ich morgens aufstehe, und das finde ich zum Beispiel sehr, bin ich sehr begeistert von meinen Jungs, die wachen auf und dann guckst du die an und dann lächeln die. Also so dieses unbeschwerte, fröhliche in den Tag starten auch so. Und da denke ich so, boah, da kannst du so viel abschneiden. Das ist doch geil, wenn du morgens aufwachen kannst und einfach lachst einfach der Papa und Mama mal an. Ja. Das ist super.
Ja.
Na, so.
Ja.
Und das versuche ich. Das klappt auch nicht immer.
Ja, das stimmt. Ich meine, gerade in Situationen, und ich meine, du hast es erzählt, und man kann sich das nur vorstellen, auch was es bedeutet, da wirklich persönlich dann auch an Druck, hast du ja auch gesagt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, und sich in diesen Momenten, ich meine, das ist ja das, was die Kinder sind, ne? Die sind ja eigentlich, die sind nicht in der Zukunft, die sind nicht in der Vergangenheit, die sind im Jetzt. Und gerade in so Situationen, sich einfach dann bewusst zu machen, ich bin im Jetzt, und hey, im Jetzt, was ist denn jetzt, was passiert hier gerade? Also eigentlich nichts. Ne? Es ist einfach nur irgendwie, mein Kind ist da, ich gehe gleich frühstücken, was auch immer. Es ist gut. Ja, im Jetzt ist es gut, und da sozusagen diese Kraft aus dieser Gegenwärtigkeit, aus diesem Jetzt zu ziehen und zu sagen, yo, einfach aufstehen und lächeln wie die Kleinen. Ja, das ist so schön. Die können das einfach.
Ja, und die sind auch begeisterungsfähig, ne? Also meinem Großen einen Ball, und dann ist die Welt in Ordnung. Ja. Super, schön. Ne? Also freut mich natürlich als Fußballer auch.
Ja, sehr stark. Und der andere Aspekt, den du angesprochen hast, also definitiv muss ich bei mir auch immer wieder bemerken, das ist das Thema, wenn du sagst, okay, mit der Waage, ne? Aber klar, das eine ist die Waage, was die Waage anzeigt, ne? Oder ästhetische Aspekte, aber ich merke das enorm am Energielevel. Ne? Wenn ich in meinen sportlichen Routinen bin, ne? So, dann bin ich mental, aber auch körperlich einfach auf einem ganz anderen Energielevel und kann mit Stress besser umgehen, kann unternehmerisch bessere Entscheidungen treffen, kann härter länger arbeiten, ohne dass es mir was ausmacht. Von daher würde ich das auch auf jeden Fall nochmal unterstreichen wollen von meiner Seite. Dieses Thema, ja, und du sagst es so schön, gönnen. Ne? Eben nicht müssen, es ist eigentlich ein Gönnen. Das ist du tust es dir gut, damit du dich gut fühlst, damit du die Power hast, dass du deinen Job noch besser machen kannst.
Ja, es gibt auch dieses, das ist sicherlich das Thema, was ich hier mit meinen Fußballjungs habe, sagen, hey, diesen Kopf freikriegen, ne? Also auch diese mentale, dieses, boah, wenn ich joggen gehe, dann was mache ich? Da höre ich Podcasts und bin irgendwie in Gedanken. Da bewege ich mich zwar, aber wenn ich im Fußball spiele, dann bin ich voll in dem Spiel drin. Und da habe ich, also wenn ich, da kann ich natürlich vielleicht auch an andere Dinge denken, aber dann geht's meist schief und dann kriege ich Ärger von meinen Kumpels hier drumherum. Ja. So, also das heißt, da bin ich im Spiel und im Spiel bedeutet, ich bin weg. Und ich bin, boah, das ist so. Ja. No, das, ja. Das, aber es kommt ja hoffentlich bald wieder.
Ja, gibt es übrigens zu dem, was du beschrieben hast, einen Zustand, also dieser Flow-Zustand, wenn man vielleicht auch umgangssprachlich öfters noch schon mal gehört hat, noch ein Top-Buch dazu, nennt sich tatsächlich auch Flow, von einem Herren, deren Name fast unaussprechbar ist, ja, aber wenn man Flow sucht, findet man das schon. Und das ist eine perfekte Überleitung zu meiner vorletzten Frage, lieber Sevi. Zwei Fragen, die ich jedem Gast stelle, auch so auch dir, kommst auch nicht drum rum. Die erste wäre natürlich die, nach einem Lesetipp oder zwei Lesetipps, Bücher, ich weiß, du liest viel, ja, hörst auch viel Bücher, lässt dich inspirieren. Wenn du jetzt mal zurückgehst, so dein ganzes Leben, ja, und mal überlegst, okay, was gibt es denn da für Bücher, ja, von Autoren, die du vielleicht auch nicht so gut kennst oder so. Ich weiß nicht, wie vielleicht verhindern das da wieder.
Dass immer alle deine Gäste deine Bücher da ins Spiel bringen, ne?
Ja, nein. Quatsch, nein. Also ich habe Bücher geschrieben, aber die sind auch okay. Aber es gibt wirklich bedeutende Bücher, ja. Und ich hoffe, du hast den ein oder anderen, das ein oder andere davon gelesen und erinnerst dich da jetzt dran, dass du so ein bisschen uns mitgeben kannst.
Also tatsächlich, also Asterix und Obelix. Nein, das. Nein, tatsächlich. Ich habe so ein bisschen Buchthema. Ich würde gern mehr lesen. Da fällt mir aber einfach schlicht die Zeit. Deswegen freue ich mich tatsächlich über diese Entwicklung im Podcast-Bereich. Das ist Weltklasse für mich, weil ich jeden Tag Minimum 2 Stunden im Auto sitze, weil ich einfache Fahrt 1 Stunde habe und da kann ich echt, also einfach, das ist das Thema Weiterbildung für mich. Ja. Es gibt ein Buch, wo ich tatsächlich, also neben deinen Büchern, aber wo ich tatsächlich, ja, also wo, ich will jetzt nicht sagen, also dein erstes Buch hat mich jetzt dahingehend geprägt, dass ich sage, das hat mir viel gebracht, sondern das hat mich einfach so bestätigt. Ich habe mich, weiß noch, ich bin an einem Pool in der Türkei oder in Ägypten gelesen, und da habe ich gesehen, meine Frau hat dann irgendwann gesagt, sag mal, was, du liest ein Buch und warum sagst du immer ja? Das heißt, ich habe das immer bestätigt. Ich habe gesagt, ja, genau. Ich hätte am ganzen immer gesagt, hey, kann man das Buch bitte jedem Konzernchef mal geben? Aber egal, anderes Beispiel. Also, ein tolles Buch, das mich auch zu unserem Thema sehr inspiriert hat, war diese McDonald's-Geschichte. Also, wo es ja dann auch den Film The Founder gibt, wobei ich den Film deutlich schwächer fand wie das Buch. Ich fand das Buch, und das Buch ist, boah, Mitte des 70er Jahre alt oder sowas, und so aktuell wie nie. Also das ist super, ne? Also wie da die Geschichte von McDonald's da so erzählt wird und wie das entsteht, fand ich total. Also das hat mich sehr inspiriert und das ist so ein Thema. Und ansonsten sind es tatsächlich die Podcasts. Da höre ich sehr viel. Dirk Reuter, das ist eher diese Vertriebsgeschichte, wo ich viele Dinge vielleicht dann auch, ich kann nicht immer alles greifen und kann sagen, da sage ich alles, das ist toll, aber da gibt es Impulse. Und dann denke ich drüber nach und denke so, wie kann ich eigentlich das jetzt für mich anwenden? Und das ist eigentlich so der Prozess, der so. Ja. Und dann, na klar, OMR, ne, ist natürlich so ein Podcast.
Philipp Westermeier.
Genau.
Ja, das auf dann, jeden Fall, definitiv gut. Ja.
Aber ich versuche auch zum Beispiel, das ist jetzt gar kein Business-Podcast, aber auch da gibt es immer wieder Situationen, wo ich denke, so könnte man das ja auch. Das ist hier AWFNR von mit Joko und Paul Ribke. Ne? Ist Unterhaltungsgeschichte, aber da kommt es ganz viel hier. Jetzt geht es gerade um Jokolade und so weiter und so fort. Also wieder ein bisschen. Und ich versuche aus den Dingen Sachen rauszuziehen. Und das versuche ich auch immer ganz viel mit meinem Umfeld, also so diese Themen, ja, dass man sich mit anderen wirklich austauschen kann. Ich habe da einen sehr guten Freund, der Radiomoderator ist aus Bayern, mit dem ich mich quasi immer per WhatsApp nach Sprachnachrichten eigentlich regelmäßig austausche und wir uns da im Endeffekt wie so eine Art coachen. Und das inspiriert mich, ne? Und ich erzähle meine Probleme, er seine, und wir kommentieren das gegenseitig. Und das ist so das, wo mich dann auch weiterbringt, sag ich mal.
Cool. Ja. Cool. Cool. Ja, mega, mega für die Tipps. Also Podcast tatsächlich ist auch echt eine gute Idee. Kann natürlich auch mal nach Podcasts fragen, nicht nur nach Büchern. Würde irgendwie zum Format auch passen.
Ja. Ja. Vielleicht. Definitiv.
Ja, cool. Vielen Dank dafür. Das heißt, ich habe in diesem Format noch genau eine Frage für dich, mein Lieber. Und die bekommt auch jeder. Und auch an dich. Ich meine, du hast jetzt die eine oder andere schwere Situation auch schon durchmachen dürfen. Ja. Hast du für Menschen, die jetzt auch mal in einer schweren Situation stecken oder irgendwie halt nicht so happy sind, gerade mit ihrem Leben, aus was für Gründen auch immer, eine Strategie, die du vielleicht anwendest, wenn du irgendwo bist, damit sie da was ändern können, dass sie so ein bisschen rauskommen und wieder her zu einem selbstbestimmteren, glücklicheren Leben kommen?
Ja, also das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, hier sei reflektiert mit dir selber. Na, das geh mit dir auch vielleicht ehrlich und hart ins Gericht und das hilft dir dann sicherlich auch manchmal Lösungen zu kreieren. Probier es positiv anzugehen, finde ich auch immer ganz wichtig. Man kann immer viele Dinge negativ interpretieren oder auch positiv interpretieren und versuch's positiv zu sehen. Und dann finde ich eine ganz, auch für junge Leute oder für alle eigentlich so, auch für die, gerade in der heutigen Zeit, auch das, was ich vorher so beschrieben habe mit dem, hey, ich lege mich auf den Rücken und strampel wie ein Käfer und warte, dass mir jemand hilft. Und das kommt mir in der heutigen Zeit viel zu kurz, ist, sei verantwortlich für dein eigenes Leben. Es ist keine Regierung verantwortlich für dein Leben. Es ist niemand anders, keine Eltern, keine Kumpels, kein Chef, niemand. Es ist jeder immer selber verantwortlich für sein eigenes Leben. Und jeder trifft seine eigene Entscheidung. Und sei dir dessen bewusst und treff die Entscheidungen so, wie du denkst, dass es jetzt in der Situation gut ist. Aber treffe sie bewusst und stehe dazu. Na, und dann darf es auch mal eine falsche Entscheidung sein oder eine Entscheidung, wo sich dann nachher, ob es dann falsch ist, ist ja dann die Frage. Aber das war halt mal der Weg und dann verändere es wieder. Und aber sei verantwortlich für dein eigenes Leben. Das finde ich eine ganz massiv große bewusste Entscheidung, das so für sich zu treffen. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass viele Leute immer sagen, ja, da ist Regierung und da ist das und da ist das. Ja, das kann sein und es ist toll, wenn die Regierung jetzt wie in dieser Krise jetzt sich um mich kümmert und das passt. Aber wenn nicht, dann ist halt scheiße. Na, so. Und deswegen nimm dein Leben selber in die Hand und sei verantwortlich für das, was du tust und für deine Entscheidung, für dein Leben. Und dann wirst du wahrscheinlich sehr oft die richtigen Entscheidungen, nämlich die Entscheidung für dich, richtig treffen.
Klasse. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich wunderschön und das ist genau das, was ich unter einem Lebensunternehmer, einer Lebensunternehmerin tatsächlich verstehe. Und lieber Sevi, du bist da für mich ein Prototyp eines Lebensunternehmers. Und ich denke, das ist rausgekommen jetzt in diesen knapp 2 Stunden Gespräch.
Entschuldigung, tut mir leid.
Alles gut. Das sind jede Minute war Gold wert und war genau enorm viel drin für uns, für mich und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Deshalb bedanke ich mich bei dir für dieses Gespräch von ganzem Herzen und wünsche dir für deine Unternehmen, für deine Family alles, alles Gute.
Vielen, vielen Dank und tut mir leid, dass es lang gedauert hat und schön und danke, dass ich hier sein durfte.
Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.